Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Guten Tag.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen bei den Bewegt Bild Banausen.
Mhm.
Episode 428.
Yep.
Soweit sind wir schon vorangeschritten.
Ja, wird langsam.
Ja, aber ihr kriegt nach wie vor dreifachen Output, wenn ihr supportet, und zweifachen Output, wenn ihr nicht supportet. Auch in Form von den Bewegtbild-Bastarden im Wechsel.
Ja, noch hält sich die Frequenz.
Noch hält sich die Frequenz, ja. Genießt es, solange wir, vielleicht machen wir wieder 2 Jahre Sommerpause. Werden wir sehen.
2 Jahre gleich?
Wissen wir nicht.
Hast du da was vor?
Vielleicht 9 Jahre.
Wer weiß.
9 Jahre und dann eine Episode machen, als wäre nichts gewesen. Mal gucken, wer uns da noch treu bleibt.
Ja, das wäre komisch.
Und vor allen Dingen, ob die uns 9 Jahre noch supporten, wenn wir nichts machen.
Das wäre schon sehr nette komisch, Menschen sein. Ja.
Obwohl bei den Karteileichen, die wir da drin haben, glaube ich, sind da bestimmt ein paar übrig nach 9 Jahren.
So ein paar haben es einfach vergessen.
Ein paar haben es vergessen. Wer sind die eigentlich? Ach, egal. Ich verdiene sowieso schon genug Geld.
Ja, aber das klingt jetzt so, als würdest du dich dann nicht bei denen melden oder so. Also so ist es ja nicht. Ne? Also du kontaktierst sie ja dann schon und fragst, nee, was
Filme,
da los.
Deine Filme gefallen mir nicht so. Ich blockiere einfach die Messages von denen bei Patreon und Steady.
Das wäre auch geil.
Hat die Kommentarfunktion für die ausgemacht. Na, natürlich melde ich mich, aber ich will ja auch nicht penetrant sein. Ich frage dann 1-2 Mal und alles cool, weißt du noch? Ich meine, hier, wir haben ja, mit Mike haben wir ja relativ frischen Supporter am Start bei Steady. Der hat sich auch die alten Episoden dazugekauft, weißt du, in dem Paket. Und ich glaube, der ist da so in dem Rabbit Hole drin. Der ist da komplett versunken. Also seit 3 Monaten kam auch kein Losfilm von ihm. Obwohl du ja Losmacht hast und mittlerweile auch den Lostopf füllen kannst, ist der, glaube ich, gerade beschäftigt mit den Supporter-Episoden.
Ja gut, aber dann so einen frischen Supporter als Karteileiche zu bezeichnen, ist ja auch ein bisschen hochgegriffen.
Den meine ich ja auch gar nicht.
Eben.
Ich meine nur, dass wir viele Inaktive in der Supporterschaft haben.
Ja.
Da sind ja auch Leute wie Isa drin und so. Und Classic Dave, glaube ich, fällt auch mittlerweile nichts mehr ein, habe ich das Gefühl. Hier aus unserer direkten Bubble. Und einer meiner besten Kumpels, hier mein, auch mit dem ich immer die Brettspiele spiele jede Woche, der ist ja der Teig 1 Supporter. Der hat, glaube ich, weiß nicht, 3 Filme. Also der zahlt ja, der ist ja im Auftragspaket. Der hat, glaube ich, 3 Filme bis jetzt aufgetragen. Hier diesen komischen Sissy ist von ihm, glaube ich. Und diese eine, die du gucken musstest, wo du Leuten zugeguckt hast, die einen Film gucken beim Gucken und so. Weißt du, was ich meine?
Nee.
Na, du hast irgendwie das Publikum gesehen, die dann irgendwie einen Film guckt.
Das ist schon Ewigkeiten her. Das ist sehr nach Dupieux irgendwie.
Nee, ist nicht Dupieux. Das ist so dieses eine, das ist so wie so eine Filmreihe.
Okay. Ja, irgendwas klingt.
Wurde auch, glaube ich, bei Kalkofe irgendwie thematisiert.
Ja, ja, ja. Ach so. Ja.
Den hattest du auf jeden Fall losfilmen.
Okay. Ich weiß, was du meinst, ja.
Das ist einer von seinen 3 Losen, glaube ich, den du damals gezogen hast. Aber da waren es auch weniger Lose, deswegen war die Chance groß.
Ja, eben. Und ich finde, das steht den Leuten ja frei. Können damit ja machen, was sie wollen. Und
ja, logisch.
Wir profitieren ja auch ein bisschen von denen, die nicht ganz eifrig jeden Monat was beisteuern, ne? Weil sonst hätten wir auf jeden Fall deutlich mehr zu tun.
Ja, was die Auftragssupporter angeht, definitiv hätten wir da, ich glaube, 6, 7, 8 Filme mehr wären das schon definitiv unterm Strich.
Mhm.
Schon ordentlich. Aber trotzdem natürlich danke für euren Support. Euch geht es ja offensichtlich nicht um die Filme, sondern um uns. Sehr schön.
Ja, und ich finde es auch diesen Monat wieder ziemlich cool, dass da Filme dabei sind, wo ich selbst wahrscheinlich nie gelandet wäre.
Ja. Heute haben wir ja auch eine sehr bunte Mischung.
Mhm, heute sind es 3.
Mhm, 3 Auftragsfilme haken wir ab.
Ja.
Oft denkt sich die Supporterschaft ja was dabei, aber... Ist schon lustig.
Bei dem nicht, oder was?
Nee, na, ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist, so dass wir jetzt in der nächsten Rutsche praktisch schon nächsten Monat wieder einen Hitchcock-Film drin haben, weißt du, das Ero, also es waren ja irgendwie neulich so 2 Ingmar Bergman-Filme.
Mhm, stimmt, ja.
Und dann kam noch ein Ingmar Bergman-Film irgendwie nach dem Auftragsfilm. Jetzt haben wir heute einen Hitchcock-Film, mit dem starten wir auch für Fäbse.
Ja, die inspirieren sich wahrscheinlich.
Und dann kam Erik und hat auch wieder einen Hitchcock-Film für nächsten Monat. Insofern weiß ich nicht, ob das Zufall ist.
Die inspirieren sich wahrscheinlich gegenseitig.
Die inspirieren sich gegenseitig, ja. Wir wissen auch nicht, was in dieser WhatsApp-Gruppe, in dieser Menüsen da vor sich geht. Also es ist, glaube ich, ein wilder Haufen. Diese Orgie will ich da nicht zu tun haben. Das ist, glaube ich, Sodom und Gomorra, da diese Geheimgruppen von denen.
Ja, das musst du ja jetzt auch sagen.
Die Templer.
Kannst du jetzt hier nicht öffentlich jammern, dass du da nicht drin bist?
Sind so eine, ich jammer ja nicht, ich will ja damit nichts zu tun haben. Das sind ja so eine Freimaurer da, keine Ahnung, so eine Geheimniskrämer.
Genau, die Illuminaten.
Das sind auf jeden Fall die Illuminatis. Die machen da so ihr eigenes Ding. Aber laut Dennis auf jeden Fall die meist frequentierte Gruppe in seinem Telefon. Also,
naja, meinte er schon, da ist viel los. Ne?
Teilweise 80 Nachrichten, wenn er mal schlafen geht und so.
Ja.
Und dann wieder aufwacht, ist natürlich ein ordentlicher Output. Da bist du ja großer Fan von vielen Nachrichten.
Ich liebe WhatsApp-Gruppen.
Du liebst WhatsApp-Gruppen. Oh Gott, insofern, oh Gott, ja, ey. Schade, dass du da nicht drin bist.
Mm, ja,
das würde dir gefallen.
I wish I could say that doesn't bother me, but now I fear I shall be driven to madness.
Ja, driven to madness, ja, das passt gut.
Voll.
Ein paar haben ja aufgegeben, habe ich auch gehört.
Ja.
Ein paar sind ausgestiegen, okay. Was dann aber gesagt.
Siehste.
Uff, zu viel Output. Mir reichen schon die vielen Banausen-Folgen. Jetzt kommt noch so eine WhatsApp-Gruppe mit 80 Nachrichten am Tag.
Ja, ja, also wenn man da alles mitkriegen will, dann ist man auf jeden Fall rund um die Uhr beschäftigt.
Das sind schon die ganz Gelangweilten, die da drin sind.
Nein, das sind natürlich die ganz Aktiven.
Ja, ja, natürlich, die ganz Aktiven. Nie der alte Diplomat, Alter.
Ja, natürlich. Du kannst den Leuten doch nicht immer gleich was.
Wenn die Mikes aus, würdest du nicht sagen, das sind die Aktiven, du würdest sagen, das sind ja die total Bekloppten. Die sind ja richtig bekloppt.
Die da aussteigen?
Von allen. Nein, die da noch drin sind und so weiter und alles da mitnehmen und alles konsumieren.
Ach so.
Haben die kein Leben, würdest du sagen.
Nein.
Aber hier vom Mikrofon, sind aktive Leute und so, die sind halt fleißig.
Nee, Alter, im Gegenteil. Ich habe schon oft gesagt, dass mich das sogar ein bisschen mit Stolz erfüllt, dass sich da Leute gefunden, also dass wir quasi Leute zusammengebracht haben, ja. Weißt du? Die sich da...
Vielleicht entsteht ja sogar die ein oder andere
Ehe. Austauschen. Das wäre Champions League, Alter. Da sind wir noch nicht.
Da sind wir noch nicht. Nee. Wir haben noch keine
Matchmaking, das ist das nächste Spin-off.
Ja, das wäre natürlich cool, wenn die dann irgendwie auf der Hochzeit sagen, wir haben uns durch den Bewegtbild-Banausen-Podcast kennengelernt.
Ja.
Das haben wir noch nicht.
Siehste? Ah, ja, aber wir haben auf jeden Fall schon einen, der unter anderem auf seinen Hochzeitsfotos mit einem unserer Hoodies drauf ist.
Das stimmt.
Das ist
nicht
auch
so gut gelaufen.
Alter, really?
Naja, Entschuldigung. Alter.
Too soon. Also komm.
Ja, okay. Wann ist too soon? Ja, man muss auch mal ein Pflaster schnell abreißen.
Das entscheidest du jetzt für ihn, ja?
Man muss auch mal über Dinge lachen können. Außerdem reden wir gerade vom, ohne jetzt Namen zu nennen, reden wir gerade vom größten Fiesling in der Supporterschaft. Also insofern,
wer austeilt,
muss
besser.
Auch einstecken können.
Also ich habe ja eure Folge jetzt, die letzte, noch nicht gehört, aber
jetzt
sind da schon wieder Traumata.
Jetzt Kreis aber schon auf jeden Fall eingeengt, wer es sein könnte.
Du nicht, oder was?
Nee. Die haben sich jetzt alle gefragt, ob ich der größte Fiesling bin, ja, jeder einzelne von denen.
Ja, komm. Also das wäre jetzt bei diesen Spielen, wo du so einzelne Fakten bekommst und die dann irgendwie zusammenpuzzeln musst, da wären wir jetzt schon bei ganz wenig Punkten angekommen.
Ja, das stimmt. Ich bin ja auch ein ziemlicher Feigling. Ich traue mich ja den Leuten auch nicht, die Meinung ins Gesicht zu sagen. Wenn ich mit Dennis aufnehme, ziehe ich ja über dich immer her und mache billige Witze. Und dann, wenn ich mit dir aufnehme, mache ich billige Witze über Dennis und so. Und das traue ich mich nicht, wenn der Gegenüber dann irgendwie vor mir sitzt und mich anguckt.
So bist du.
Erst recht nicht, wenn du mich anguckst, wie so von wegen, ja, bestell dir mal schnell einen Leichensack bei Amazon und so, ist gleich soweit.
Fuck you, Link!
Ja.
Ja, geil. Schade kann, eigentlich, aber da landen wir noch.
Man kann, glaube ich, episodenmäßig einschränken, wo du mich sehr eingeschüchtert hast. So von wegen so, ja, hier, Episode 217 bis 228 war ich schwer traumatisiert von Lee.
Ach, das sind dann gleich so ganze Phasen,
das
ja?
Das sind, glaube ich, so Wochen, ja, das sind mehrere Monate, Wochen, ja.
Oh, fuck.
Vielleicht sogar ein Jahr. Oh, fuck.
Ja, also das ist ja dann das nächste Projekt. Müssen wir da irgendwann mal so ein Diagramm draus machen.
Ja.
Mal sehen, wie das so stimmungsmäßig aufgestellt war.
Wir haben auf jeden Fall für den kommenden Praktikanten haben wir eine Menge Aufgaben, die da auf dich zukommen. Also wir haben da einige Projekte ja, genau. Am Start und hat sich ein bisschen was angesammelt an Sachen, die wir machen wollen.
Ja, genau. Schön anhand der Filme, die du geguckt hast, bebildern, wie du stimmungsmäßig drauf warst.
Das ist auch schön, ja.
Mhm.
Ja. Ja, weiß man immer nicht, wie man, manchmal sind es ja so Auftragsfilme, wo du gar nicht weißt, worum es da geht. Also ich habe mir jetzt Polytechnik angeguckt. Den wir ja für die nächste Support-Episode brauchen, die wir aufnehmen.
Ach ja.
Und mein einziges Wissen war, dass wir einen sehr gefeierten Regisseur haben mittlerweile, der sehr bekannt geworden ist.
Mhm.
Und dass das, ich glaube, sein Debütfilm ist oder sein Frühwerk zumindest. Und ich finde es ja, da nehmen wir uns ja nichts, finden wir beide sehr interessant, frühe Filme von Regisseuren, die mittlerweile Namen haben, sich anzugucken.
Ja.
Aber das Thema, das wusste ich dann erst, als ich den Film gesehen habe und dachte so, okay. Das ist jetzt kein gute Laune-Stoff, könnte man sich jetzt auch denken bei Villeneuve, aber ich war dann doch überrascht, worum es dann hier doch geht, weil das sind ja teilweise sind ja so wie Sneak Previews, dass du gar nicht weißt, okay, worum handelt der Film?
Ja, finde ich ja ganz geil.
Ja, ist ganz geil, aber du kannst dich halt nicht so stimmungsmäßig immer drauf einstellen. Naja, weißt du, so von wegen so, ich gucke jetzt eine Comedy, weil teilweise weißt du ja gar nicht, worauf du dich da einlässt. Ich habe ja viel von meiner Schneiderliste und so. Und wie du versuche ich ja manchmal auch so wenig möglich von dem Film zu wissen. Und dann weißt du natürlich nicht, was für eine Tonalität das ist, ob das jetzt.
Ja, gut, wenn es auf der Schneiderliste ist, kann man schon davon ausgehen, dass es eher keine Comedy ist.
Na, da sind doch.
Ja, aber nicht viele, Alter.
Da sind doch auch so Muriels Hochzeit und so, war doch auch da drauf. Das ist doch dann so ein easy, leichter Film.
Okay, wir haben, ja, also wenn ich von Comedy spreche, dann meine ich schon was wirklich Lustiges.
Dann nehmen wir meine Watchliste von mir aus. Das ist nicht alles von der Schneiderliste, ja. Da sind doch Comedies drauf.
Okay.
Cool.
Was hast du noch für eine Comedy auf der Watchliste? Weißt du da gerade eine?
Also auf jeden Fall ganz oben immer noch Office Space.
Ach.
Mh. Nach wie vor nicht gesehen.
Okay.
Die ist definitiv drauf und.
Ja, weil ich suche ja immer noch nach welchen, die ich nicht gesehen habe.
Ja, und gut, ich habe ja auch ein paar aufgeschoben, hier Waiting for Guffman und so, die du hier rezensiert hast, wo ich gesagt habe, okay, das klingt lustig. Das könnte meins sein. Also insofern sind auch ein paar Comedies drauf, die du schon gesehen hast, definitiv.
Mhm.
Aber es waren, glaube ich, 2, 3 Comedies, die hier schon mal gefallen sind, wo ich gesagt habe, Digga, gerade du als Fan musst die gucken. Auf der anderen Seite deckt sich ja nicht immer unser Humor. Ist manchmal ein bisschen
ja, aber ich bin da jetzt wirklich aktiv auf der Suche mal wieder, weil ich habe mir so 2, 3 Comedies aus diesem Jahr angeguckt. Alter.
Das ist dünne Quote.
Boah, also es war ja schon immer ein Genre, wo auch viel Müll dabei war.
Eben, ja.
Aber da sind wir jetzt auf dem absoluten Höhepunkt angekommen, Alter. Weil das ist halt leider was, da hat das ganze woke PC-Gedöns beim besten Willen nicht geholfen. Weil die, also du merkst halt förmlich so, die sind so eingeschränkt in dem, was da drin ist und so. Und dadurch wird's alles so lame. Alter, ist das scheiße.
Das sind tatsächlich Filme, die gerade mal 15 Jahre alt sind oder die gerade so die Comedies aus den 90ern, Anfang 2000er, die könntest du heute nicht mehr drehen.
Nee, eben. Da ist so viel dabei, das kannst du komplett vergessen, dass das heute so realisiert wird. Und das geht halt durch alle Departments, also bist da natürlich vor allem beim Casting merkt man es auch stark.
Hm.
Und boah, Alter, das macht keinen Spaß mehr, ne? Das ist wirklich, ich bin hart gefrustet von diesen Comedies, die so in den letzten Jahren rausgekommen sind und da ist so wenig Gutes dabei.
Ja. Da weiß man irgendwie die Comedies zu schätzen, die komplett Anarcho und immer noch freidrehen und eigentlich so darauf scheißen.
Naja, und da sind dann wirklich so einzelne Dinge, wie jetzt vielleicht mal Theater Camp oder so, sind dann wirkliche Highlights.
Hm.
Aber die musst du echt suchen.
Sieht man eigentlich so an Serien wie South Park oder so, dass die da mittlerweile ein bisschen anständiger geworden sind?
Ja,
oder?
Die haben das ja, nö.
Die scheißen
im
da
Gegenteil,
komplett drauf.
Ja, die haben ja dann relativ schnell auch eine Figur eingeführt, die PC Principal heißt.
Also, ach, okay.
Und der hat dann eine Frau, die Strong Woman heißt. Also,
die nehmen das wohl, ja.
So, die, klar, Alter. Aber machen das sehr clever, ne? Also,
Hätte ja sein können, dass da vom Sender kam, okay, wir können das nicht mehr so machen wie vor 30 Jahren oder so. Und über sämtliche Minderheiten herziehen, aber das ist wahrscheinlich das Erfolgsrezept.
Also, ja, und das ist ja, also Klagen sind bei denen ja im Budget mit einkalkuliert und so. Das,
okay.
Deswegen sagen die auch immer super spät, die werden ja wahnsinnig kurzfristig produziert, die Folgen, und deswegen verraten die auch eigentlich nicht vor Ausstrahlung, worum es geht.
Mhm.
Weil die halt verhindern wollen, dass es gecancelt wird, bevor es ausgestrahlt wurde. Auf den Stress, den es dann im Nachhinein gibt, da sind die immer schon eingestellt.
Okay.
Haben sie auch schon thematisiert.
Mir ist neulich tatsächlich, also gerade so was das Comedy-Genre angeht, ist mir neulich eingefallen, dass wir echt eine Menge von meinen Lieblingscomedies so der letzten 30 Jahre, die ich halt mega lustig fand, dass die echt noch ausstehen bei uns und dass wir die noch nie hatten. Und,
zum Beispiel?
Naja, sowas wie Reine Nervensache zum Beispiel finde ich super witzig. Mhm. Den haben wir hier nicht beide Teile. Meine Braut, ihr Schwiegervater und ich, Verrückter Mary, das sind so alles Comedies, die liebe ich, so diese alten Ben Stiller-Comedies.
Ja, und, du hattest waren aber, nicht. Und dann kam Polly, hast du gebracht.
Den,
ne?
Hatte ich, ja. Den hatte ich. Der würde da auch in die Riege reinfallen. Aber trotzdem einige, die ausstehen. So.
Aber das ist so lustig, ne? Weil nachdem ich mir dann eben diese ganzen ätzenden Comedies angeguckt habe, habe ich mich auch wirklich sofort wieder mit dem Gedanken gespielt, mir einfach einen alten Will Ferrell-Film anzugucken.
Irgendwas anzugucken, wo du weißt, was
eben
du kriegst. Ja.
So einen alten Ben Stiller-Film, wo ich genau weiß, das werde ich hammerlustig finden.
Wir müssen auch nochmal, also nichts gegen Dave, ist ein guter Junge, aber wir müssen nochmal einkommen. Wir müssen den nochmal rezensieren.
Ja, das ist auf jeden Fall.
15 Minuten beide Teile Anchorman.
Ja, nee, das man muss, nicht sein, eigentlich Alter. Muss man diesen beiden Filmen special. Eine komplette Episode
machen. Ja, das muss eigentlich ja. Special werden, definitiv.
Also erst recht so für mich ohnehin, ne, so das Größte, was er je gemacht hat, diese Figur Ron Burgundy.
Das ist ja mal eine Schnittmenge auch, dass wir beide den eben. Mega feiern.
Und dadurch, dass du den auch so feierst, ist es eigentlich völlig nachlässig, dass wir das zugelassen haben, dass Dave den so abfrühstückt, ey.
Ja, ja, da hätten wir ihn sofort im Keimer stecken sollen. Ja. Sofort sagen sollen, nee, jetzt nehmen wir was anderes. Das geht nicht.
Ja, ja, nee, das machen wir irgendwann nochmal groß, ja.
Ja, und ich meine jetzt, also teilweise sind ja die Rezensionen jetzt wirklich Jahre her, insofern, dass da ist jetzt, glaube ich, genug Gras drüber gewachsen, dass wir da auch mal zugreifen können auf bestimmte Sachen, die schon mal waren.
Ja, also ihr seht schon, die Regeln, die bröckeln mit den Jahren.
Ja, wir sind nicht mehr so in unser Korsett eingefahren, fest eingefahren, insofern passt.
Ja, kurz vor der Anarchie.
Kurz vor der Anarchie, ja, ja, es ist nicht mehr weit.
Es kippt.
Jeder macht hier, was er will.
Das Regime, das kippt.
Aber solange es noch Regeln gibt, dürft ihr uns auch Auftragsfilme in den Ring schmeißen. Und insofern können wir jetzt gerne überleiten, weil die ja. Zahlende Meute wird trotzdem bedient, auch wenn der Kellner unfreundlich und drauf scheißt, ob ihr euch da wohlfühlt im Restaurant, kriegt ihr trotzdem die Rezension serviert.
Ja, ist ja in vielen, gibt es ja auch gerne mal so als Trend. Ne? Das war, glaube ich, auch schon in dem einen oder anderen Film oder Serie ein Thema, dass dann ein Restaurant so gehypt wird, weil da das Personal halt übelst unfreundlich zu
ist. Ja, stimmt. Ja gut, wer schon mal in Österreich gewesen ist und oder in Wien in so einem Café war,
ja,
da.
Ja, klar.
Ah, wie ist es? Wir sind da traditionelle Kaffeehaus. Halt dein Maul.
Im Grunde brauchst du nur nach Mitte gehen.
Ja, ja.
Da sind auch schon alle Mörder unfreundlich.
Ja, das ist ähnlich. Aber ich bin dann, weiß nicht, also ich. Für mich ist das eine Dienstleistung. Ich finde das ein komischer Trend, Alter, dass man das geil findet, dass man irgendwie schlecht bedient wird. Ich bin da einer, der auch ja, der weniger Trinkgeld gibt oder
voll.
Keine Ahnung, da nicht mehr hingeht. So.
Natürlich.
Denke, warum soll ich da hingehen?
Alter? Für mich gehört zu gutem Service auf jeden Fall auch ansatzweise gute Laune oder zumindest eben. Ansatzweise zu signalisieren, dass man Bock auf den Job hat.
Also jeder, der mit Menschen zu tun hat und auch noch auf Trinkgeld irgendwie angewiesen ist beziehungsweise darauf ja, hinarbeitet.
Finde ich auch so krass, ey. Wie kannst du da unfreundlich sein? Ne?
Eben, das ist komisch.
Ja.
Also klar, wenn du beim Jobcenter sitzt, hast du auch mit Menschen zu tun, aber du verdienst trotzdem das Gleiche. Aber jetzt in der Gastronomie oder so ist es noch eine andere Nummer, finde ich. Also ja, da musst du ja irgendwie.
Generell im Service.
Ja. Du musst es ja auch mit Leuten abgeben, mit denen du dich normalerweise nicht abgegeben hast, nur weil die Trinkgeld gegeben hat. Du musst ja einen trinken mit dem, wo du gesagt hast, boah, Alter, mit dem würde ich eigentlich nie was trinken.
Ja. War ich total gut drin, den Leuten irgendwie Trinkgeld rauszuleiern.
Das sind die Schauspielergene von ihm. Tut ja auch so, als wenn er mich gut leiden kann und macht seit 6 Jahren einen Podcast mit mir.
Naja, vor allem das Schöne ist, war, ich habe ja auch lange in jetzt im 90 Grad gearbeitet und das war ja schon auch so ein Laden, wo halt das Publikum mehr zum einen eine Menge Kohle hat oder zumindest so tut, als hätten sie eine Menge Kohle.
Mhm.
Und dass dem den meisten dann auch dementsprechend wichtig ist, dass
ja,
das danach aussieht.
So ein Sehen und Gesehen werden naja, Laden, eben. Definitiv, ja.
So, das heißt, die Leute konntest du halt immer so geil einfach drauf festnageln, dem Moment, dass du es halt so inszeniert hast, dass dann die Lady, die sie gerade am Arm haben, mitbekommen, dass die gerade kein oder nur sehr wenig Trinkgeld gegeben haben.
Ja, ja, klar. Da will ich schon dieses Image haben.
Schön so ein bisschen Public Shaming und da hatten die wenigsten halt Bock drauf und dann so, ah ja, nee, nee, klar, hier, zack, zack, zack.
Mhm.
Hat oft funktioniert.
Willst du jetzt 2,70 zurückhaben, ja? So.
Genau.
Vor der Lady. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Aber jetzt ist es, glaube ich, noch eine andere Nummer, so in Zeiten von Influencern und wo Leute überall das Telefon immer raufhalten, weißt du, und alles mitfilmen, was irgendwie geht so.
Mhm.
Also da hast du ja gar nichts, da kannst du ja gar nichts mehr machen, ohne dass es geheim ist. Halt dann, gestern habe ich irgend so ein Video gesehen, ich weiß nicht, wer das war irgend so eine Jungsängerin oder eine Influencerin oder so. Die steht halt an der Ampel und hat halt ein Buch in der Hand. Aber hält dieses Buch so unfassbar unnatürlich nach vorne in die Kamera, dass die Paparazzi auf jeden Fall ablichten können, was sie da liest. So, also es war so voll pseudomäßig so von wegen, so, ja, sie liest gerade dieses und dieses Buch und so, weißt du. Entweder was so ein Werbeding oder das sollte sie ein bisschen schlauer dastehen oder was auch immer. Aber dieses Bild, wie sie das Buch hält, kein Mensch der Welt trägt so ein Buch durch die Gegend.
Mm, okay.
Und vor allem so in der Hand so, weißt du, ohne Tüte, ohne irgendwas. Und das ist so, das war so gestellt, Alter, das sah so bescheuert aus. Und dann so, weißt du, mit dem Titel nach vorne, das Handgelenk so nach vorne gedreht und so, also so, ja, wo ich denke so, Mädchen, was glaubst du, wie das aussieht? Alter, das ist doch nicht natürlich.
Ja.
Naja, so, ja.
Funktioniert halt. Ne?
Die Leute versuchen halt manchmal ein Image zu verkaufen, was halt nicht sind. Das geht halt auf Dauer nicht gut. Und ich glaube, jeder, der einen stundenlangen Podcast macht pro Woche, da irgendwann früher oder später zeigt sich dann das wahre Gesicht. Der Wüterich in Lee, nehme ich. Irgendwann bricht er aus. Egal wie ruhig und still der Schweizer ist, irgendwann knacke ich ihn und dann rastet er hier aus.
Ja, das ist doch schon das eine oder andere Mal passiert.
Ja, also, ich sag ja, irgendwann so bei den vielen Stunden kannst du nicht. Egal wie ein guter Schauspieler du bist. Method Acting jahrelang, das irgendwann bricht es aus.
Tja.
Das wahre Wesen.
Ja. Gibt halt. Manchmal gibt es sowas, logisch. Jeder hat so seine Trigger-Themen.
Manchmal gibt es sowas, ja. Sein Trigger-Thema ist. Alles.
Okay. Dafür bin ich aber echt ganz schön oft ruhig.
Ja, ja, bist altersmilde geworden. Nun gut, wir haben ja was auf der Uhr. Wollen wir Filme rezensieren? Fangen wir doch mit dem Hitchcock-Film an für Fepse. Schönen Gruß.
Ach, von Fepse stammt der. Okay.
Ja. Hört sich an wie ein Softporno aus den 70ern. Jung und unschuldig.
Stimmt, ja.
Ist aber tatsächlich ein früher Vertreter aus Hitchcocks Filmografie.
Mhm.
Noch aus seiner Great Britain-Phase, bevor er nach Amerika umgesiedelt ist und da Filme gedreht hat. Und ja, wir raten erstmal Punkte. Läuft ja gut dieser Monat. Insofern ergibt das Kosmetik wahrscheinlich, wie du es so schön nennst.
Weiß ich nicht, ob wir da schon sind. Das hast du mehr auf dem Schirm, wie viele Episoden da noch ausstehen.
Eine.
Ach so.
Also reguläre zumindest.
Ja, dann, ja.
Geht nicht mehr viel, oder?
Nee.
Was hast du
Egal.
Gesagt? 4-0?
Ja, 4-0 steht es aktuell.
4-2 kann es noch werden.
Oh.
Oder nee. Ich weiß ja nicht, ich bin mir nicht sicher, ob Dave für mich gewonnen hat. Dann wäre es noch ein 4-3.
Mhm.
Weil du hast ja eine Episode mit Dave aufgenommen, die ist, glaube ich, noch in 2 Wochen Freitag. Könnte noch diesen Monat sein, aber ist, also der Sieg ist schon, ich kann ihm gratulieren.
Ja,
wir haben noch nicht mal Mitte des Monats, ich kann ihm schon gratulieren. Traurige Nummer.
Ja, okay, ich will ja nichts spoilern. So, deswegen habe ich natürlich einen heißen Tipp hier.
Das ist das hier. You are one lucky son of a bitch. Alles so. Glück. Natürlich. Alles Glück, Alter.
Nur, ja. Ah, fuck. Schade, ich hätte ein hart passendes Sample gehabt. Ich habe es aber noch nicht auf meinen Bock gezogen.
Mhm.
Wo er tatsächlich sagt, dass so sinngemäß das Einzige, was ich kann, ist Glück. Also, ich habe mir 7 Punkte für dich aufgeschrieben.
Okay. Ich bin bei 6.
Young and Innocent. Hattest du den auf der Watchlist oder wusstest du irgendwas über den?
Nee, gar nicht.
Vorfeld
auch. Wenn du mir den Titel genannt hättest, wüsste ich auch gar nicht, dass das ein Hitchcock-Film ist. Also den hatte ich gar nicht auf meiner Liste. Also von seinen Frühwerken, glaube ich, diesen 39 Stufen ist, glaube ich, so der älteste, den ich unbedingt noch sehen will. Der soll, den hatte ich irgendwie, diesen Spionagefilm.
Mhm.
Da hieß es so von wegen so, dass man hier schon sieht, was so die Handschrift von Hitchcock ist.
Ja.
Ja, den, aber ansonsten den hier zum Beispiel gar nicht. Insofern ganz interessante Wahl. Von Phelps, weil, hatte ich ja vorhin erwähnt, ist ja immer interessant, so Frühwerke zu sehen von großen Regisseuren.
Ja, und das ist aber halt, da können wir jetzt mal drüber diskutieren, wo fängt ein Früh für dich an? Also was ist ein Frühwerk? Bis wann ist ein Frühwerk ein Frühwerk? Weil, ich meine, er hat genau genommen Mitte der 20er Jahre angefangen. Ne? Sein erster Film war von 25. Also es gibt hier noch irgendwie, laut IMDb gibt es noch so 2 Einträge davor. Da steht aber zum einen unfinished und uncredited dabei. Und wir haben ja auch auf der Disc dieses herrliche Interview gehabt, wo er eben erzählt, dass er 1925 seinen ersten Film gemacht hat.
Mhm.
Und ja, deswegen, jetzt sind wir bei 37, ne? Und der hat nonstop Filme gemacht dazwischen. Also.
Ja, klar, immer wieder. Aber ich würde es jetzt schon so, also wenn du es auf die gesamte Schaffensphase betrachtest, muss man es auch nicht unbedingt nach Jahren sehen, sondern du guckst die Filmografie an und sagst, ja gut, okay, das war halt so das erste Drittel oder beziehungsweise die ersten 10 Filme. Und das ist für mich so definiere ich halt früh.
Ja, aber selbst das haut ja nicht hin. Das ist ja, verhält ja noch nicht meine ersten 10 Filme, das meine ich ja.
Hat er so viel mehr gemacht?
Digga, also jede Menge. Der hat da mal mindestens 1 Film pro Jahr gemacht und deswegen, das haut nicht hin.
Ja gut, aber lieber Herr Papst, wir haben einen neuen Papst übrigens, Lee Richter. Der Papst ist Schweizer, der neue. Er hat seinen letzten Film in den 70er gedreht, Digga. Und wir reden von einem Film.
Wir machen hier einen Podcast und ich habe damit eingeleitet, dass ich es gut fände, darüber zu diskutieren. Jetzt fühle ich mich wieder angegriffen. Ich wollte fragen, wo für dich früh anfängt. Das geht doch, ich habe es noch für mich selber überhaupt nicht definiert.
Bitte fühle dich
nicht angegriffen. Ich sag nur, dass der schon wirklich eine Menge gemacht hat davor.
Oh je, jetzt kommt es wieder. Die nächsten 15 Episoden sind im Arsch. Das Trauma kocht wieder hoch. Nee, auf seine gesamte Karriere betrachtet, hat er in den 70ern seinen letzten Film, glaube ich, gemacht. Und da ist ein Film aus den 30ern für mich schon Frühwerk. So kann man es runterbrechen.
Okay.
Unabhängig davon, dass er vorher schon ein bisschen was gemacht hat.
Ne.
Alright. Ja, aber sieht man ja auch ein bisschen so an der Art, finde ich.
Ja, weil also ich finde halt jetzt vor allem dann eben auch, als ich mir jetzt diese Doku angeguckt habe, die da noch auf der Scheibe mit drauf war und dann diese, wo er da zu Gast war, bei diesem Stammtisch.
Das war geil. In Frankfurt. Die Frankfurter.
Aber das war inhaltlich halt schon wirklich interessant. Und ich finde, so gemessen an dem muss man sein Schaffen halt auf jeden Fall unterteilen in vor Amerika und danach.
Definitiv.
So, und deswegen sind wir hier nämlich jetzt in der sehr späten Phase von noch in England.
Ja.
Und das ist halt schon auch insofern wichtig, weil er dort eben ein paar Erfahrungen gemacht hat, die für seine Art Filme zu drehen, wie sie später eben auch dann im Verlauf, wo jeder seine Filme kennt, halt so wichtig geworden ist. Das war hier halt ein entscheidender Moment, ne, weil er, ich weiß es nicht, was der Film, den er danach gemacht hat, er hat doch einen mit Charles Laughton gedreht.
Ja.
War das nicht Lady Vanishes, ne? Ich guck grad mal nach.
Der auch unter der Produktionsfirma von Charles Laughton entstanden ist.
Ja, und genau.
Wo er meinte, so, dass er zu viel von sich selbst da abgegeben hat bei dem Dreh und das war zu viel Auftragsarbeit für seinen Geschmack.
Naja, und vor allem war es für ihn halt eine völlig neue Erfahrung, dass nicht er die Leute rumkommandiert, sondern dass halt er einen Schauspieler hat, der ihn rumkommandiert.
Stimmt, ja.
Und das war für ihn auch ein Anlass, nach Amerika zu gehen.
Hm.
Ach nee, Jamaica Inn war das.
Okay.
Und er hat halt Laughton nicht gebändigt bekommen, ne, weil der so drüber gespielt hat auch.
Hm.
Und das war ihm nix. So, und dann ging es in die USA. Und ich finde halt eben, das hat auf jeden Fall natürlich sein Schaffen nochmal auf ein anderes Level gehoben, ne, weil er da natürlich ganz andere Möglichkeiten hatte. Und das ist jetzt schon eben noch einer eben aus der späten Phase in England.
Ja.
Und ja, also um darauf zurückzukommen, das merkt man auf jeden Fall. Das ist schon noch eine andere Art, Filme zu machen. Aber eben, ich finde, im Kern ist schon viel da von dem, was ihn halt später so ausmacht.
Ja, es ist viel da, aber es ist nicht so ein typischer Hitchcock, wo du sagen würdest, Alter, also es ist schon ein Film, den auch andere Regisseure hätten machen können. So, wo ich nicht gewundert hätte, dass hier nicht Hitchcock draufsteht, sondern dass das ein Film von jemand anders ist, der sich vielleicht ein bisschen an ihm orientiert hat oder so, oder was an manchen Szenen an ihn erinnert, aber es ist für mich jetzt nicht gerade sehr stellvertretend für seine Filmografie oder für seine Handschrift.
Nee, aber ich finde, es gibt Sachen da, woran man es erkennen könnte und ich finde, es gibt schon so zwei, drei Momente, wo eben die Art, wie er Spannung generiert, halt eindeutig seine Handschrift ist.
Ja, klar.
Aber klar, man spürt das hier nicht in jeder Szene und das ist aber, glaube ich, auch, weiß nicht, ob es mehr der Zeit geschuldet ist, als jetzt seinem Style. Weiß ich nicht.
Ja, ist auch das Ding, weil gerade in den 20ern und 30ern war ja Unterhaltung groß geschrieben. Insofern, selbst wenn ein Film irgendwie ein ernstes Thema behandelt wie Mord, was wir hier haben, muss ja trotzdem irgendwie unterhaltsam sein und von einer leichten Tonalität auch irgendwie getragen werden und immer wieder auch aufgelockert werden durch bestimmte Momente. Also ich weiß nicht, ob er...
Aber das ist ja interessant. Du findest, der Film hat insgesamt eine leichte Tonalität?
Ja, finde ich definitiv.
Okay, wow.
Also jetzt stell mal Psycho irgendwie daneben oder so, da fällt mir jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, das ist jetzt ein lustiger Moment. Und hier hast du so einen Moment, wo er sich zum Beispiel, wo sie ihm so das Gesicht hat irgendwie wascht mit dem Wasser und die sind an so einem Brunnen, der halt immer so hoch und runter geht und dann geht er mit dem Kopf halt immer hoch und runter. Oder auch die Szene am Gericht, wo die Frau halt zu ihm sagt, ja, können Sie meinen Mann nicht irgendwie bis Weihnachten irgendwie noch einsperren oder so, dann habe ich noch bis Weihnachten meine Ruhe. Das sind alles Momente, die sind natürlich sehr witzig.
Der Anwalt, der so seine Brille verloren hat und dann kaum noch lesen kann. Ja,
genau.
Ja, okay, aber das macht's fair enough, das lockert das Ding auf, aber das macht für mich die Gesamttonalität noch nicht irgendwie leicht.
Okay. Für mich schon, also wenn ich jetzt so Vertigo sehe oder so seine anderen Filme, dann sind da
Ja, aber Vertigo hat auch solche Momente, Alter.
Ist das so?
Ja, ja, gerade am Anfang, so in den Dialogen zwischen ihm und ihr, hast du auf jeden Fall auch so eine lockere Tonalität.
Okay.
Finde ich schon, aber ja, ist ja auch egal. Ich finde nur eben die Gesamttonalität habe ich ein bisschen anders wahrgenommen, weil ich finde schon, dass der hier eben auch mit wenig Aufwand halt stellenweise wirklich eine Spannung generiert. Mhm.
Ja, siehst du, um diese Spannung zu generieren, ist er mir wieder ein bisschen zu locker, flockig, leicht, so, die du halt offensichtlich nicht gesehen hast. So, für mich war das, dadurch, dass er so Comedy-Elemente hat und auch die Polizisten teilweise ein bisschen trottelig mit dem Schweinewagen und so, kann man das nicht wirklich so ernst nehmen als zähneknirschender Spannungsfilm. Dazu ist der irgendwie zu leicht, in meinen Augen.
Ja gut, so bei zähneknirschendem Spannungsfilm wäre ich jetzt auch noch nicht gewesen. Das ist aber ein weites Feld noch für mich bis zur lockeren Tonalität, aber es ist ja auch Latte. Hm. Also ich finde schon, dass der den einen oder anderen Strang schon ziemlich dramatisch bedient hat.
Naja, werden wir mal erzählen, worum es hier geht überhaupt und
ja,
was denn hier die Story ist. Ja, es fängt eigentlich direkt mit einem, erstmal fängt es mit einer Eifersuchtsszene an zwischen zwei Liebenden offensichtlich, die sich nicht mehr so grün sind. Und die Dame in diesem Szenario landet dann tot am Strand. Das heißt, wir haben eine Leiche und beziehungsweise einen Mord. Und in der Nähe der Leiche liegt so ein Trenchcoat-Gurt, womit sie offensichtlich erwürgt worden ist. Und oben neben diesem Strand läuft der junge Robert lang. Das ist unsere Hauptfigur, gespielt von Derek DeMarnay. Und der sieht da unten diesen leblosen Körper liegen, eilt dann zur Hilfe.
Ja? Wie er den sieht, ne? Ist wahrscheinlich der schlechteste Double-Take der Filmgeschichte, Alter. Das ist so witzig. Hm. Na, also es ist ja auch wirklich ein Klassiker, so eben dieser klassische Double-Take. Du guckst einmal hin, guckst wieder weg und realisierst dann erst, was du gesehen hast und guckst dann sofort wieder hin.
Ja.
Er läuft halt dabei. Und ich finde so, das ist eh so, Double Takes im Laufen sind halt tricky, aber er macht halt das grundlegendste Ding falsch. Er hört halt erst auf zu laufen, guckt dann rüber, guckt wieder geradeaus und guckt dann wieder zu ihr, ne? Also, aber ohne sich dabei weiter fortzubewegen, Alter. Und das sieht so lustig aus.
Fandst du Oscar-reif, ja.
Ey, das war der Hit. Das war der Hit. Ich hab's mir echt nochmal angeguckt, so weil ich wirklich gelacht hab.
Ja, er geht dann runter, um zu gucken, was da los ist, entdeckt dann die tote Frau, will dann nochmal losgehen, Hilfe holen und dabei wird er von anderen Strandgängern irgendwie auch gesehen, die ihn dann mit diesem Mord in Verbindung bringen.
Wichtig dabei, er hat sie erkannt.
Er hat sie erkannt, stimmt, ja, genau. Und und dann wird er von der Polizei erstmal verhört und ist natürlich der Hauptverdächtige in diesem Mord und wird verhaftet. Und bei der Gerichtsverhandlung gelingt ihm dann die Flucht, weil da gibt es ein kleines Verwechslungsding mit den Seelen, wo halt die Verhandlung irgendwie stattfindet. Und bei diesem Gedränge nutzt er halt die Gelegenheit und flüchtet aus dem Gerichtssaal.
Naja, weil er vor allem halt auch erkannt hat, dass eben sein Anwalt nicht gerade eine Menge Kompetenz ausstrahlt.
Richtig, dass der unfähig ist und es geht ihm darum, dass er auf eigene Kappe praktisch den Mörder findet, beziehungsweise der Sache auf den Grund geht und dann sich reinwäscht. Das ist der Plan. Ja, und dann schließe ich noch eine junge Dame an, die zufällig die Tochter von dem Polizeichef ist, oder? Da in der Wache.
Ja, vom Polizeipräsidenten. Ja.
Vom Polizeipräsidenten, richtig. Und die beiden begegnen sich dann nochmal. Also erstmal irgendwie auf der Polizeiwache und dann später nochmal. Und dann hilft sie ihm so ein bisschen, weil es entstehen natürlich Gefühle zwischen diesen beiden. Zwischen
das
Erica und
Rob. Finde ich nämlich auch, also weil hat man ja in dem Interview auch gehört, Hitchcock ist ja auch immer super wichtig, Klischees zu umschiffen. Mhm. Und das finde ich hier nämlich auch sehr cool, weil das wir hätten sehr viele Regisseure echt anders gemacht. Sie lernt ihn kennen im Polizeirevier und weiß dadurch genau, was ihm vorgeworfen wird und wer er ist. Mhm. Und als sie ihn dann eben das zweite Mal trifft und sich entscheidet, ihm zu helfen, macht das halt, das sagt eine Menge aus für die Figur, ne? Das ist halt was anderes, sonst hätten die das natürlich einfach so, dass sie unschuldig und unwissend in ihn reinstolpert und ihm hilft, weil er so ein netter Typ ist, ohne zu wissen, was ihm eigentlich vorgeworfen wird. Und hier ist es halt eine bewusste Entscheidung der Figur.
Und sie wehrt sich so ein bisschen dagegen. Weil es ist,
ja, genau.
Es
und das ist eben, dieses macht halt einen Konflikt für sie auf, ne?
Diese Liebe auf den ersten Blick, sondern es ist ein Konflikt für sie, genau auch, was
das
die Familie angeht.
Und genau,
Vater
mit
und
dem
so.
Vater, ja.
Ja, ja, und jetzt geht es darum, ob er sich, ob er praktisch den wahren Mörder finden kann oder ob er sich reinwaschen kann, weil er wird natürlich jetzt gesucht von der Polizei und von allen möglichen Leuten. Und sein Bild steht in der Zeitung und er muss sich natürlich in der Zeit auch verstecken.
Ja.
Und da werden bestimmte Sachen dann erschwert, indem er irgendwie auf eine Party eingeladen wird und so. Und damit reingezogen wird und alle ihn für den neuen Mann an der Seite von Erica halten.
Finde ich eine krasse Szene.
Mhm.
Und als ich dann in Trivia Facts gelesen habe, dass die für den amerikanischen Markt diese Szene rausgeschnitten
haben. Harter Witz, ja.
Alter,
ja.
Das ist echt ein Witz.
Harter Witz, ja.
Ja,
gut, aber die Amerikaner mit der Vermarktung, ich meine, wie sollte der Film in Amerika heißen? Das fand ich auch ein bisschen unpassend.
Stimmt.
Das war auch ein ganz komischer Titel.
Habe ich nicht aufgeschrieben, aber ja.
Der Film The Girl Was Young.
Ach ja.
Das ist der Titel.
Ja gut, das war sie tatsächlich, ne? Muss man schon lassen. Also die Schauspielerin Nova Pilbeam, die hier die Erica Burgoyne spielt, die war halt 17 zum Dreh.
Ja, aber The Girl Was Young, also was ist das für ein Filmtitel, Alter? Funny was? Warum denn was?
Na, jetzt ist es nicht mehr.
Meinst du, die haben den Filmtitel umbenannt danach bei Jan, ja? Damals hieß er The Girl Is Young, oder was?
Genau, deswegen heißt dieser Film jetzt auch nicht mehr Young and Innocent,
ja.
Sondern Alt und Verbraucht.
Ich wette mit dir, es gibt einen Film, der Alt und Verbraucht heißt.
Ja, ist wahrscheinlich aus einem anderen Genre.
Ja, ich will jetzt nicht bestreiten, dass er vielleicht in der Videothek in einer anderen Abteilung steht, aber
ja.
Garantiert gibt es
den. Gut möglich, ja. Und das Ding hier basiert ja auf einem Roman von Elizabeth McIntosh, die unter dem Namen Josephine Tay diesen Roman veröffentlicht hat. Ein Schilling für Kerzen hieß der im Original. Und die haben aber eine Menge abgeändert. Also unter anderem Identität der Person, die schuldig ist. Und also, was hat er gesagt? Etwa nur ein Drittel vom Roman haben sie verwendet.
Ja. Wie fandst du die Auflösung?
Wild, aber visuell geil.
Ja, filmisch gesehen natürlich schon Next Level Shit.
Krass gemacht, auf jeden Fall. Also allein wie das Ding anfängt mit dieser Kranfahrt, bis wir bei ihnen landen. Ne? Ja. Also
wahnsinnig dynamisch auch die Partyszene und so.
Ja.
Ja, aber auch hier muss man natürlich im Zeichen der Zeit, muss man da ein paar Sachen tolerieren, die heute wahrscheinlich nicht mehr gehen würden.
Ja, voll. Aber ich finde, gerade an der Szene merkst du halt auch, was für ein krasser Filmemacher Alfred Hitchcock war.
Voll, ja.
Also, der weiß genau, was er da macht.
Hm.
Schon geil.
Ja, wie er da die Stimmung erzeugt und dann so ranzoomt an eine bestimmte Person. Also, das ist schon geil.
Na, eben, du fährst halt echt, das ist dann auch so, da hat sich definitiv Kubrick auch was abgeguckt und einige Leute.
Hm.
Weil er ja so durch die Menge fährt mit der Kamera.
Mhm.
Bis er dann auch bei der einen Person landet, die du im, das ist ja das Geile, ne? Du nimmst den genauso wenig wahr wie die Protagonisten und das ist ja das, was beabsichtigt wurde.
Mhm.
Und das geht so geil auf, Alter, weil du nimmst den halt wirklich als Background-Kulisse nur wahr.
Stimmt,
und
ja.
Und fährst mit der Kamera halt so rum und suchst nach potenziell anderen Leuten, weil es ja in dem Moment darum geht, auch für unsere Protagonisten den zu finden und das ist halt, wie das visuell unterstützt wird, finde ich schon. Das ist echt großes Kino, Alter. Das macht ihn schon halt echt gut, finde ich.
Ohne Frage.
Der Hitch.
Der Hitch, ja. Also, ich weiß nicht, was jetzt dein Fazit ist. Ich würde sagen, ist für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr unterhaltsame, grundsolide, frühe Fingerübung vom Großmeister, die ich mir gerne angeguckt habe. Insofern
ja,
fand ich den schon in Ordnung.
Finde das ein bisschen. Wird dem
unter Wert verkauft?
Ja, genau.
Okay.
Und finde, das wird dem nicht ganz gerecht, das als Fingerübung zu bezeichnen, weil ich finde, man merkt hier schon an sehr vielen Stellen, was der handwerklich hier macht und drauf hat. Und klar.
Das ist halt eine Fingerübung von einem Großen.
Das sind ist jetzt auch nicht der größtbudgetierte Film. Das muss man auf jeden Fall da ja auch mit einfließen lassen, weil halt du siehst natürlich auch manche Sachen dann, wie sie mit Modellen gemacht wurden und so. Aber wie er das halt visuell umsetzt, so und seine Art des Storytellings, was erzähle ich, was nicht und wie etabliere ich die Figuren und wie verhalten die sich in dem Kontext, das ist schon halt einfach sehr viel geiler als andere Filme aus der Zeit.
Ja. Macht doch ein ziemliches Fass auf. Also so von wegen, gibt es ja eine Szene mit einem Auto, was so einsinkt in die Erde, weißt du, in dieser
Mine
und
eben,
so. Das, das sind schon Momente, wo ich denke so, okay.
Und auch da, ne, klar, Modell an dem einen Moment und an der anderen Moment, aber in echt und so. Und das, klar sieht man das, aber trotzdem.
Cool gemacht.
Ist geil gemacht, Alter. Mhm.
Finde ich auch. Ja, Fingerübung sollte jetzt auch despektierlich klingen, aber es ist halt so, ist halt so, wie ich bei Peckinpah gesagt habe, ist das immer noch Hitchcock in the making. So, das ist halt noch kein Psycho und kein der unsichtbare Dritte und so. Also das kommt halt alles noch so. Die Filme, die halt flawless sind, sondern der ist halt,
das der ist halt cool. Wohl, ja. Hast du eigentlich The Man Who Knew Too Much mal gesehen?
Den kenne ich noch nicht, ne.
Weil das ist nämlich jetzt auch, wenn wir so aus der Zeit sind, der ist ja nochmal 3 Jahre davor, aber mit Peter Lorre und den will, finde ich auch inhaltlich, macht er mich tierisch an.
Ja, ich habe da noch einige Lücken. Rebecca noch nicht gesehen.
Ja, ich auch nicht.
Der zerrissene Vorhang, den
aber Rebecca du, war ja dann schon USA, ne?
Das war schon USA, ja.
Und ich glaube, das war dann aber der erste, ne? Der,
ja, wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, ganz früher in den USA. Könnte der erste sein, ja.
Das müsste der erste sein.
Könntest du recht haben. Was hat denn Erik hier?
Ja, aber Rebecca will ich natürlich auch unbedingt sehen.
Welchen hat denn Erik hier reingeschmissen? War das nicht Rebecca für nächsten Monat?
Ja, genau. Das ist der erste amerikanische Film von ihm. Insofern würde das gut ins Konzept passen, ja, wenn wir den demnächst gucken müssen.
Mhm.
Aber schön zu wissen auch, dass du den dann auch sehen willst, hier den The Man Who Knew Too Much.
Aber Erik, also auch eine Lücke von Hitchcock, Francie war es, den er uns aufgetragen hat für nächsten Monat.
Mhm.
Den hast du auch noch nicht gesehen.
Nee.
Ja, ist doch gut. Dann haben wir noch eine Erstsichtung.
Mhm, super.
Liegen einfach mal gepflegt. Knapp 35 Jahre dazwischen. Francie ist von 72, glaube ich.
Mhm, krass. Ja, The Lady Vanishes ist auch noch so ein Ding. Alter, der hat einen Metascore von 98, ey.
Krass.
Ja, und vor allem, also gerade so diese frühen Filme, die sind ja auch alle super knapp, ne? Also das macht es halt auch nochmal unkomplizierter, sich die anzugucken.
Ja, der hat auch echt eine gute Quote, also.
Eben, ja.
Das ist kaum irgendwas, was man, also du hattest, glaube ich, hier mal einen, wo du ein bisschen verhalten unterwegs warst. Ich hatte, glaube ich, auch schon ein, zwei, die ich jetzt nicht so mega finde. Ich finde den mit,
ja eben, sind halt nicht alle mega. Letzter
ist, glaube ich, ist das auch ein Hitchcock, ja, wa? Den finde ich ein bisschen overrated.
Nee, ist der? Wirklich?
Not was? Sure, in dem Moment.
Weißt du, von wann der ist?
Nee.
Hm.
Googeln wir doch mal kurz.
Ja, guck mal. Ich glaube aber nicht, dass der von Hitchcock war.
Ich hätte den jetzt da eingeordnet.
Okay. Doch,
über den Lächer von Nizza, ein amerikanischer Thriller von Alfred Hitchcock aus dem Jahr.
Wie heißt der im Original?
Der heißt im Original To Catch a Thief.
Ach, der ist das. Okay.
55 veröffentlicht.
Ja.
Der ist so, weiß nicht, mit dem konnte ich nicht so richtig viel anfangen.
Mhm.
Der war für mich maximal so ganz nett.
Ja. Boah, das ist zu lange her, dass ich ihn gesehen habe.
Aber so, weiß ich nicht.
Also ja, aber
so
es gibt diese schon
klassische Einbrecher-Story, weißt du, mit diesem von wegen Abseilen und dann so ein Museum und so, das ist für mich, finde ich jetzt nicht so mega krass spannend. Also, und das ist ja so eine Einbrecher-Story, so hält sich in Grenzen.
Okay.
Er ist schon ganz smart, aber im Vergleich mit seinen anderen Filmen fand ich den immer ein bisschen schwächer.
Ja, ja, also ich glaube, so die Highlights aus seiner Filmografie, die haben schon zu Recht diesen Stellenwert.
Ja,
also,
auf jeden Fall.
Ja.
Na gut, wir sind gespannt auf Francie. Hast du noch was zu Jung und Unschuldig, Young and Innocent?
Nee.
Nicht? Dann Punkte, oder?
Ja. 6,8 auf IMDb, kein Metascore. Letterboxd 3,3. Das ist also eh schon alles relativ verhalten. Wo bist du gelandet?
7,5.
Ja, geil, ich auch.
Kannst du
klingeln, ja, Mann.
Dann lassen wir die Einigungsklingel ertönen. Für den Film hier, für Fabster. 7,5 ist doch gut.
Lustig, klang's schlechter.
Nee, aber...
Hätte ich jetzt danach raten müssen, hätte ich, glaube ich, echt 6,5 gesagt.
Ach echt, ja?
Ja, weil du hier so mit Fingerübungen und sowas kommst.
Ja, aber ich habe es ja versucht, nochmal gerade zu stellen, dass das jetzt nicht despektierlich gemeint ist mit der Fingerübung, sondern einfach nur so im direkten Vergleich mit seinen anderen Filmen, die für mich 8, 9, 10 Punkte sind, ist der hier halt eine 7,5, weißt du? Das ist halt einer von denen, wo ich sage, so wahrscheinlich nicht aus der ersten Reihe, wenn ich jetzt ein Ranking aufstellen würde. Aber trotzdem eine 7,5, deswegen sage ich, er ist ein mega Filmemacher. Also
ja gut, eben. Wir sind uns ja offensichtlich einig.
Eine Fingerübung von Hitchcock ist halt was anderes als eine Fingerübung von, ja weiß ich nicht, von nenne einen zweitklassigen Regisseur der heutigen Zeit oder so. Von Michael Bay.
Oh ja.
Okay.
Ja gut, bei dem hängt es ja auch oft einfach am Budget, ne? Wenn der nicht das Budget hat, was er sonst hat, dann na, schwierig.
Er hat oft das Budget.
Eben, ja.
Ja, alright. Aber jetzt haben wir was von dir und vielleicht ist es ja was von Michael Bay.
Nee, das ist nur wirklich nicht.
Das nur wirklich nicht?
Nee.
Sowas gucke ich nicht.
Sagt dir Richard Stanley was?
Richard Stanley kommt mir sehr bekannt vor, ja.
Sollte, ja. Du hast nämlich, ist schon ein paar Jahre her, aber du hast ja mal einen Film von ihm gebracht.
Oh, ich habe sogar mal einen Film von ihm gebracht. Mhm. Das klingt aber so, als wäre das schon auch wieder frühere Filmgeschichte.
Nee.
Ist ein neuerer Regisseur?
Also, der Film, den du von ihm gebracht hast, der war aus dem Jahr 2019.
Oha, okay.
Und hieß Color Out of Space.
Ach, das war Richard Stanley, okay.
Das war Richard Stanley, ein Südafrikaner, der mittlerweile 20 Credits hat. Und ich habe mir jetzt seinen ersten Langfilm angeguckt. Mhm. Weil tatsächlich dieser und den er 92 gemacht hat, Das Devil, die haben echt so in so einer gewissen Community einen ziemlich hohen Stellenwert und werden eben von manchen Leuten kultig verehrt. Und dann ist ja eine ganze Weile, also der hat dann schon noch Filme gemacht, aber eben 2019 das Ding mit Nicolas Cage war natürlich entsprechend groß dann und haben halt viele mitbekommen. Und das nächste, was er machen will, ist eine Geschichte von H.P. Lovecraft.
Schon wieder.
Wieder. Und wird dann mit scheißen. Mhm. Da bin ich mal gespannt, was das wird. Aber ich habe mich dann, als ich jetzt den geguckt habe, ich habe wirklich oft auf unserer Liste geguckt, auf der Losfilmliste oder in unserer Liste. So, ich war so ein bisschen irritiert, dass der da nirgends auftaucht. Dass der uns nicht aufgetragen wurde oder sonst was so, weil irgendwie passt das so. Das ist so die Sorte Film. Aus dem Jahr 1990, Hardware.
Okay.
Sagt dir das was?
Ja, habe ich schon mal gehört, tatsächlich.
Ja, dachte ich mir eben. Deswegen, dass es irgendwie alles so auf dem Papier hätte, das uns irgendwie schon mal über den Weg laufen müssen.
Das war bei Das Devil ähnlich so. Da wundere ich mich auch, dass der nicht in der Lusttrommel ist oder so, weil das ist auch so ein, wie du gerade sagst, der ist ja irgendwie schon so ein Genrekreisen, so ein kleiner Geheimtipp.
Ja.
Und den mögen ja viele, dass da noch nichts kam von irgendjemandem.
Ja, und ich habe hierüber ein bisschen was gelesen im Vorfeld und das hat mich dann in der Summe total interessiert, ey, weil das ist irgendwie, es klang das sehr nach meinem Ding. In Deutschland heißt der Mark 13-Hardware. Das ist jetzt noch so ein bisschen.
Mark 13. Ja, ja. Mark 13. Ja. Okay, alles klar. Krass. Den habe ich tatsächlich mal gesehen vor Ewigkeiten. Ne?
Okay. Weil ich war irgendwie so ein bisschen überrascht, dass mir dieser Film nie über den Weg gelaufen ist und dass ich da. Also, weil das hätte ich mir damals auf jeden Fall angeguckt.
Ja, das Videothekenzeiten.
Eben, ja. Okay, dann hast du ihn doch mal gesehen.
Ja, ich habe den mal gesehen tatsächlich, aber das ist das. Also ich habe noch so, ich könnte ihn wahrscheinlich in eine Schublade stecken, aber.
Ja, das finde ich nämlich gerade schwierig bei dem Film.
Ja, nicht genretechnisch, aber ich glaube, das ist schon einer von denen, wo du sagst, so, ja, ist jetzt nicht das krasseste Budget und so und man sieht schon an einer oder anderen Ecke, dass es ruckelt. Also ist schon so ein. Ich glaube, es war eine Videothekenpremiere. Ich bin mir nicht sicher, ob der einen Kinorelease hatte damals.
Hatte er, ja.
Hat er einen Kinorelease.
Hat sogar ein bisschen was eingespielt, Alter.
Okay, das habe ich nicht gewusst. Also für mich ist das so, Mark 13 ist so einer von den Videothekenfilmen, die jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat. So muss man ausdrücken.
Ja, eben. Keine also Ahnung, fühlt sich eh alles an, so ein bisschen wie Film aus der zweiten Reihe. Aber in der Summe so ist super interessant. Also ich habe eben gelesen, was hier geht, wollte den dann sehen, habe mir den angeguckt und dann natürlich recherchiert und dann hat sich so ein bisschen der Kreis geschlossen bei manchen Dingen geschrieben, weil das Ding basiert auf einer Kurzgeschichte. Ja? Es gab eine Kurzgeschichte namens Schock Ausrufezeichen, die wurde in einem britischen Magazin 2000 AD, wurde die mal veröffentlicht und darauf basiert dieser Film. So, und in der Kurzgeschichte sind so ein paar Sachen noch anders. Also auch hier haben sie wieder ein bisschen einiges abgeändert. Aber so die Grundprämisse von dem eigentlichen Problem, was dann hier aufgemacht wird, die ist sehr ähnlich. So, und Steve McManus und Kevin O'Neill, die diese Kurzgeschichte geschrieben haben, die haben dann nur diesen Credit bekommen und Richard Stanley und Michael Fallon haben das dann zu diesem Drehbuch umfunktioniert. Executive Producer bei dem Ganzen waren die Weinsteins. Da werde ich später nochmal drauf kommen.
Ein recht früher Film.
Weil das ein bisschen Kreise gezogen hat. Ja, eben.
Aus der Ecke. Mhm.
So, jetzt hat das Ganze 1,5 Millionen gekostet und das war natürlich auch 1990 nicht die Welt. Mhm. Und mit der Story, die die hier aufmachen, war das schon sehr ambitioniert. Weil ich kann vorweg schicken, es gibt hier wirklich viele Terminator-Vergleiche, die sich aufzwängen, also weil es einfach zu viele Parallelen in der Story gibt. Mhm. So, wir sind in der Zukunft. Im Jahr 2000. Wie gesagt, aus dem Blickwinkel aus dem Jahr 1999. So, und jetzt hat es also einen großen Atomkrieg gegeben und die Erde ist radioaktives Ödland. So, Meere sind ausgetrocknet und zurückgeblieben ist so eine postapokalyptische Wüste.
Warum die da nicht weiter in die Zukunft gehen?
Ja, wie immer, Alter.
Das sind voll viele Filme, die nur so 10 Jahre in die Zukunft gehen, Alter. Und
aber
Alter,
Autos zeigen. Das Coole ist, das wird wirklich nur am Rande erwähnt. Ne? Also du wirst da nicht so drauf gestoßen, dass du im Jahr 2000 bist, sondern es ist einfach postapokalyptisches Ödland.
Okay.
So, deswegen, das ist fein. Also die Zeit spielt hier wirklich gar keine Rolle, sondern es geht einfach nur darum, dass es jetzt halt nach einem großen Atomkrieg. Mhm. Und deswegen sieht die Erde aus, wie sie aussieht. So, jetzt sehen wir zu Beginn so einen Sammler, der halt da durch die Wüste trottet und nach wertvollen Dingen sucht, weil überall liegt halt so ein bisschen Schrott rum und man erkennt, hier haben offenbar irgendwelche Kämpfe stattgefunden und deswegen findet er jetzt da im Sand vergraben so Überreste von so einem Roboter. Mhm. So, und jetzt sammelt er da das, was noch brauchbar ist, irgendwie halt so einen halben Arm und vor allem eben den Kopf. Verkauft das dann an so einen Schrotthändler, kriegt da ein bisschen Kohle für und trifft dann kommen zwei Jungs rein, die Space Marines sind, die jetzt gerade zurückgekommen sind und der will noch ein Weihnachtsgeschenk für seine Freundin und ist jetzt deswegen bei diesem, der Typ ist im Endeffekt so ein postapokalyptischer Pornshop und deswegen fragt er ihn halt so, und was hast du, jetzt hat er halt gerade diesen Roboterkopf reinbekommen und der sagt, hey, das ist perfekt, weil meine Freundin, die macht so Kunst im weitesten Sinne, die baut so Objekte und Installationen und kann deswegen diesen Roboterkopf halt super brauchen. So, und seine Freundin Jill, die das jetzt für eine Skulptur verwenden will, die ist nicht besonders gut auf ihn zu sprechen, weil sie das halt ziemlich uncool findet, dass er dann immer wieder auf irgendeiner Mission ewig weg ist und sie nicht weiß wo und sowieso ist dieses Verhältnis eher so ein On-and-Off-Ding und dementsprechend hat sie nur so semi-Bock auf ihn, aber lässt ihn dann trotzdem rein mit seinem Freund und dann überreicht er ihr das Ding und die ganzen versöhnen sich, alles ist fein, es gibt ein bisschen Sex und er bleibt da und sie baut dann schlussendlich aus diesen Überresten, die baut sie in ihre Skulptur mit ein. So, jetzt entdeckt zwischenzeitlich dieser Schrotthändler, dass sich's bei dem Roboterkopf um Mark 13 handelt, was ein militärischer Cyborg ist. Aus natürlich so einem militärischen Projekt, was aufgegeben wurde, weil die Dinger dann doch ein bisschen krasser reagiert haben, als sie sollten. Das ist halt so eine künstliche Intelligenz, die in diesem Roboterkopf unterwegs ist. Und die kann aus allem Energie beziehen, was irgendwie mit Strom betrieben ist oder auch aus der Sonne und kann also jede Energiequelle anzapfen und sich so regenerieren. So, und jetzt regeneriert sich eben dieser Cyborg und aktiviert sich dann auch irgendwann und hat halt noch natürlich seine Mission, alles zu töten, was ihm in den Weg kommt.
Okay.
Und hat es dann natürlich auf Jill abgesehen. So, und unser Space Marine, ihr Freund, der kriegt das dann natürlich irgendwann mit und versucht ihr zu helfen. Das ist im Grunde schon der ganze Film. Mhm. Ja. Jetzt, ich finde, das ist für 1,5 Millionen halt alles sehr ambitioniert, ja. Ne? Weil wir
haben, ich auch gedacht.
Ich meine, du erinnerst dich wahrscheinlich an Y2K, wo wir, und das ist ein Film aus dem letzten Jahr, wo wir eine Story haben, wo sich dann auch elektrische Geräte irgendwie zusammenmorphen und was Größeres wird und so. Das ist jetzt das Ganze, aber halt vor 25 Jahren. Und, nee, Quatsch.
35
Jahren. So, und natürlich ohne CGI und mit einem relativ schmalen Budget. Jetzt ist dieser Film aber, was Genres angeht, all over the place, Alter. Das ist so abgefahren. Also zum einen ein wahnsinniges Produkt seiner Zeit, aber trotzdem irgendwie für seine Zeit halt ein wilder Mix an Sachen. Weil der ist auf der einen Seite auch klar Metal. So, weil der Typ, ich habe es mir aufgeschrieben, der Sammler, der da am Anfang auftaucht, der war, bin jetzt bekloppt. Ach hier, Carl McCoy, sagt er das was?
Nee.
So, Gründer einer Gothic-Rock-Band namens Field of the Nephilim, der dann auch danach noch eine andere Band gegründet hat. So,
okay.
Kein großer Name, aber hier taucht dann irgendwann noch ein Taxifahrer auf, das ist halt Lemmy.
Ja, den kenne ich.
So. Und dann hast du am Anfang, die beiden hören dann so einen Radiosender, es gibt dann so einen postapokalyptischen Radiosender, der auch ziemlich sarkastisch aufgezogen ist. Und da gibt es einen Moderator namens Angry Bob. Und das ist halt Iggy Pop.
Okay.
So, also der ganze Film ist damit halt, er hat eh schon so ein bisschen so Metal-Anleihen. Dann aber halt auch ganz klar so ein Cyberpunk-Ding. Ne, mit diesem Wüste, Ödland und dann aber irgendwelche Metallteile und Robotergeschichten, die sich verbinden und so. Hat dadurch auch, also gerade mal mit diesem Sammler, der da am Anfang ankommt, mit seinem Cowboy-Hut und so, das hat auch auf jeden Fall so ein bisschen was von so einem Neo-Western. Dann diese ganzen Terminator-Ähnlichkeiten und dann, habe ich aber vorhin kurz gesagt, gibt es eben auch Sex, da hast du dann auch eben sehr viel nackte Haut. Sie hat auch noch im Nebengebäude so einen Stalker, der sie beobachtet. Und die ganze Zeit bespannt, was sie da macht und mit ihrem Freund eben schläft.
Und alles mit reingenommen, was Quote bringen könnte.
Mhm. Ja, aber irgendwie ist es dann auch durch die Optik, die wirklich speziell ist, irgendwie so wild miteinander verwoben, dass das schon wieder was... Irgendwie ist es geil, Alter. Ich kann es nicht wirklich in Worte fassen.
Okay.
Also die Genren laut IMDb sind Cyberpunk, Dark Comedy. Das ist auch grenzwertig so zu verstehen, finde ich. Naja, Horror, Sci-Fi und Thriller. Weil, Alter, der wird dann auch plötzlich super gory. Mhm. Als dann dieser Roboter irgendwann loszieht und sich halt dann da so ihre Kettensäge schnappt. Oder, nee, Quatsch, wie heißen denn diese anderen Sägen, Alter? Egal, jedenfalls schnappt er sich halt ihr Equipment und bedient das dann mit und dann... Da werden nicht viele Leute auseinandergenommen, aber so die auseinandergenommen werden, da ist das dann stellenweise schon sehr explizit und halt auch wirklich geil mit Practical Effects gemacht. Und wenn dann dieser Roboter sich eben mit anderen Sachen gemorpht hat, ist das natürlich schon irgendwann so, dass du dann erahnen kannst, dass da jetzt eine Person drunter steckt und so. Ne? Also so, da merkt man dann schon auch das Budget. Mhm. Aber so wie der geschnitten ist und vor allem, das ist auch wieder so ein Ding seiner Zeit. Ich glaube, du hast hier nicht eine Szene, unter der keine Musik liegt.
Okay.
Und dann auch, das macht sie dann irgendwann genervt den Fernseher an und raucht irgendwie einen Joint und dann zappt sie sich so durch die Kanäle und da siehst du dann eben auch irgendwelche Death-Metal-Bands und so, also halt dieses, da auch wieder dieses Musikvideo-Ding, ne, mit so alles so ein bisschen mit so Strobo-Gedöns flasht auf und diese ja, Kombination.
Diese MP-Optik, ja.
Genau, so ein bisschen Musikvideo ist auch drin. Und das alles in der Kombination, Alter, ist so wild und irgendwie ein harter Ritt. Und auf jeden Fall hat der Film seine Fehler, aber irgendwie fand ich das geil, Alter.
Okay.
Das ist schon speziell in der Kombination und irgendwie schräg. Und dann halt eben auch geht er an den einen oder anderen Stellen schon auch sehr weit mit dem, was er da zeigt, genauso wie mit der nackten Haut, ne? Also so im Ursprung so... sollte der Film auch ein X-Rating bekommen haben. Mhm. Da mussten die ein bisschen was von der Gewalt und vom Sex rausschneiden und dann gab es immerhin ein R-Rating. Aber du siehst halt schon, dass die da richtig auf die Kacke gehauen haben in einzelnen Momenten und das eben aufgrund des Budgets halt nicht wirklich viel davon. Also der Plan von Richard Stanley war anfangs ja auch, diesen Mark 13 komplett in Stop-Motion zu machen.
Stop-Motion sollte das werden, okay.
Ja, aber das war dann eben zu aufwendig und damit auch zu kostenintensiv und deswegen haben sie es anders gelöst. Und sowieso, also das ist eh cool, da gab es Audio-Tracks mit dem Regisseur und Produzenten und so weiter. Ich habe mir da ein bisschen was angehört und es ist schon auch echt lustig, weil die haben über Lemmy haben sie eine Story erzählt, dass die dem, das war auch wieder so ein bisschen Freundschaftsdienst, ne, und dann kam er da an und hat eine Flasche Scotch und für seine Figur eben auch einen echten Revolver bekommen, so eine Magnum. So, und dann hat Lemmy erstmal diese Flasche geäxt und dann mit dem Revolver rumgespielt, den so aus dem Holster gezogen und ist ihm aus der Hand gerutscht und in den Fluss gefallen.
Oh.
So, und dann mussten die erstmal ewig diese Waffe suchen, haben die aber nicht gefunden und dann hat er halt keine Waffe mehr. Also solche Sachen, deswegen, das hat schon auch alles eine krasse Indie-Anleihen, ne? Also das ist natürlich jetzt hier kein riesen Blockbuster, auch wenn da irgendwie Weinstein draufsteht. Mhm. Das Budget, das muss man schon beachten, wenn man da rangeht, glaube ich, weil das fällt auf jeden Fall ins Gewicht.
Okay.
So, jetzt mal zur Besetzung, da habe ich nämlich noch gar nichts gesagt, weil die eigentliche Hauptfigur, Moses Baxter, dieser Space Marine, der wird von Dylan McDermott gespielt.
Das ist ja auf jeden Fall ein Name, ja.
Ja, der hat mittlerweile 69 Credits, man kennt ihn ja, also aktuell ist er, glaube ich, wieder bei Serien, ne? In der FBI Most Wanted ist er da eine der Hauptfiguren.
American Horror Story auch im Cast, ja.
Ja, ja, der hat viel gemacht. Also seinen ersten Film habe ich gerade gesehen, den haben wir ja demnächst auch, Hamburger Hill.
Ach krass, das war sein Debüt. Okay.
War sein Debüt. Dann hat er noch was Kleines gemacht, dann Twister, dann Magnolien aus Stahl und dann auch relativ bald diesen hier, weil das war der 6. von seinen 69 Credits.
Okay.
War eben hier die Hauptrolle in Hardware. Ja, und Jill, die weibliche Hauptrolle, wird von Stacey Travis gespielt. Das ist jetzt wiederum ein Name, den hat man nur wirklich nicht präsent. Die hat aber auch 90 Credits, die war bei Ghost World dabei, bei Mystery Man, Bandits und so. Die hat schon auch größere Filme gemacht, aber Richard Stanley, der Regisseur dieses Films,
Bandits, dem deutschen Film?
Nein, dem die mit Bruce Willis und Kate Blanchett, so auch ätzend.
Okay.
Kennst du nicht?
Nee. Ach so, Billy Bob Thornton, meinst du den oder was?
War das Billy Bob Thornton auch noch? Ja, ich glaube, ja.
Ach, da weiß ich, wen du meinst. Ja, ja, okay. Alles
klar. Der hieß doch Bandits.
Nein, der hieß auf Deutsch anders, ja.
Ach so. Dann
kann ich den Original
ja, okay,
gut. Ich höre ich auch zum ersten Mal.
Okay. Na, jedenfalls hat der Regisseur Richard Stanley, der hat erst 2017, hat der in einem Podcast verraten, dass bei dieser Produktion hier Harvey Weinstein sich an Stacey Travis rangemacht hat. Da ganz offensichtliche Avancen und sie hat das halt knallhart abgewiesen.
Mhm.
So, und dann hat er dafür gesorgt, dass die ordentlich geblackballt wurde. Und wenn du dir so ihre Karriere anguckst, passt das schon auch ein bisschen. Also, das ist wohl eben eine der Schauspielerinnen gewesen,
die da auf der Strecke blieb, ja.
Wo er einfach dafür gesorgt hat, dass die Karriere mehr oder weniger zu Ende ist, ne? Und das halt, ich meine, als er das im März 2017 hat der Regisseur das erzählt und das war halt irgendwie 7 Monate, bevor das überhaupt alles rauskam mit Weinstein.
Ja, der soll verrotten, Knast.
Ja, Mann, das ist echt krass. Weil sie macht ihre Sache hier schon echt gut. Und das ist jetzt natürlich auch wieder so eine Sache, ne? Da weiß man nicht mit dem Regisseur und dem Produzenten so, ob sie unbedingt so nackt sein wollte, wie sie hier ist in dem Film.
Mhm.
Aber das tut jetzt dem Film erstmal keinen Abbruch, weil das ist schon ein visueller und genremäßiger Mix, der irgendwie speziell ist. Also ich habe das gerne geguckt, auch wenn ich die Fehler gesehen habe und dass das irgendwie alles wild ist. Aber guck mal, wir hatten, oder ich hatte eben Y2K und der ist auf jeden Fall schon mal um Längen geiler als Y2K, weil das hier fühlt sich das Organische an, dass du so eine Welt hast, wo dann diese Maschine kommt und sich verselbstständigt und so. Und irgendwie ist es natürlich auch so ein bisschen Chucky, ne? Also durch die Prämisse. Und obwohl das hier ein relativ kleines Szenario erzählt wird mit wenigen Locations, schaffen es sie trotzdem glaubwürdig, diese Zeit zu verkaufen.
Würdest du den Film denn gern als hochbudgetiertes Remake nochmal neu aufgelegt haben mit Stars oder glaubst du, das macht dem Charme aus, dass er so gedreht worden ist, wie er gedreht worden ist?
Das ist eine interessante Frage.
Weil die Story und die Handlung und so klingt ja schon nach einem Blockbuster, also so kann man es aufziehen.
Könnte man auf jeden Fall, ja. Ich befürchte, wenn die den heute machen würden, würden sie wahrscheinlich halt voll auf Horror gehen und dann wäre es halt trotzdem nur so ein 10, 20 Millionen Film im Budget.
Okay.
Und dann halt viel CGI und Kram, ne? Und dann wäre es.
Glaubst du,
halt
wäre seelenlos dann, ne?
Ja, bestimmt, ne? Also, ich meine, hier mussten sie halt schon innovativ werden, aber das Geile ist halt, das habe ich jetzt noch nicht erzählt, dadurch ist dieser Roboterkopf, als er ankommt, sieht halt wirklich ein bisschen aus wie irgendwas zwischen Terminator und C3PO. Mhm. Relativ klassisch, ne? Mit zwei Linsen als Augen und so. Wir sehen dann auch immer wieder natürlich in dem Moment, wo er sich reaktiviert, sehen wir dann auch aus seiner Sicht, das ist natürlich aus heutiger Sicht, sieht das aus wie so eine Wärmebildkamera, also ist ja dann auch, weil er eben Infrarot benutzt. Mhm. Aber das sieht natürlich alles nicht mehr wirklich geil aus. Trotzdem ist es in der Kombination halt stimmig.
Okay.
Ne, so zum Film. Und ich weiß nicht, ob das heute, wenn du das heute machst, das, die, ja, da wäre halt einfach wahnsinnig viel CGI, die wahrscheinlich nicht geil aussieht. Und hier mussten sie eben schon innovativ werden. Und was sie dann eben macht als Skulptur, ist, dass sie diesen Kopf dann auch anmalt. Und die verpasst ihn dann so auf der einen Hälfte so eine amerikanische Flagge auf das Ding. Und dadurch kriegt das dann natürlich auch in der Bedrohung nochmal ein bisschen was Ikonischeres, ne? Dass dann da dieses Vieh ankommt mit dieser amerikanischen Flagge auf dem Gesicht. Ja, also eben, finde ich, passt so irgendwie zu diesem Cyberpunk-Ding und das stimmungsmäßig geht das, obwohl es so wild ist, irgendwie zusammen. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass ich ihn gesehen habe. Fand es irgendwie flashig.
Cool, ich kann mich nur erinnern an die Filme. Ich habe den noch gar nicht als gesehen gelockt, dass es. Das wäre wieder eine Neusichtung bei mir, aber ich weiß, dass ich den kenne.
Okay. Na, jetzt kann ich eigentlich nur noch erzählen, dass Dylan McDermott wohl während der Dreharbeiten recht deprimiert war, weil sich seine damalige Freundin Julia Roberts gerade von ihm getrennt hatte. Mhm. Und Budget habe ich schon erzählt, aber dass er noch 5,7 Millionen eingespielt hat, habe ich nicht erzählt, ne?
Nee. Aber du hast nur erzählt, dass er recht erfolgreich war. Also recht erfolgreich war, dass er ein bisschen was eingespielt hat, hast du, glaube ich, erwähnt.
Ja. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass der auf Video gut funktioniert
hat. Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, schon so ein Cover, wo einige zugegriffen haben, weil sie gesagt haben, was ist denn das hier Spannendes?
Ja, Prämisse ist, wie gesagt, so ein bisschen Terminator natürlich, aber irgendwie halt auch geil. Hm.
Ja, also die Genre vielen Menschen in unserer Bubble habe ich natürlich mal geguckt, wer den gesehen hat. Also besonders Manu hier mit seinen 4,5 von 5 Sternen. Dem scheint dann Herz aufzugehen bei dem Film. Mhm. Und wenn er natürlich so ein bisschen so die Rockschiene bedient mit Lemmy in der Gastrolle und so und Iggy Pop, ist natürlich auch schön.
Ja, das wundert mich nicht, dass der den mag.
Ja, dann ist wiederum so mit 3 Sternen und so, das ist eher so mittelmäßig alles. Schreck 3. Mhm. Dann ist der dritte 3,5.
Ja, man braucht halt echt ein Herz dafür, ne? Also, logisch. Das auf jeden Fall. So, jetzt kann ich Punkte vorlesen.
Mach mal.
5,9 auf IMDb, Metascores bei 41 und Letterboxd 3,3. Das Ganze geht übrigens 1 Stunde und 34 Minuten, ist also auch nicht ewig lang.
Ich bin in jeglicher Hinsicht, glaube ich, Kontrastprogramm zu deinem Projekt, das ist ganz witzig hier. Ob jetzt laufzeittechnisch und budgettechnisch und weiß nicht was technisch, also so ziemlich alles ist
okay.
Das komplette Gegenteil davon.
Ja, schön.
Ich sag 7,5.
Das ist korrekt.
Nice.
Ja, 7,5 it is. Für Hardware. Oder eben auf Deutsch Mark 13 Hardware. Mhm. Ja, so, jetzt bin ich mal gespannt, was von dir kommt.
Noch nicht. Wir machen erstmal Burn After Reading.
Erstmal machen wir Burn After Reading. Richtig. Ja. Das heißt, wieder Punkte raten.
Ja, wieder Punkte raten und Grüße gehen raus an Olli. Wollte bewusst Kontrastprogramm nach The Act of Killing hier in den Ring schmeißen und hat dann eine Comedy von den Coen Brothers gewählt.
Ja.
War auf jeden Fall Kontrastprogramm, kann man nicht anders sagen. Mhm. Also jetzt dieser Film aus dem Jahr 2008. So.
Burn After Reading. Haben wir beide schon gesehen, ne?
Haben beide gesehen. Habe ich im Kino gesehen einmal. Mhm. Und seitdem ich nicht auch. Mehr. Du auch? Nochmal neu gesichtet, oder?
Da weiß ich gerade nicht. Bin ich mir nicht sicher.
Nicht sicher. Also ich definitiv jetzt Zweitsichtung gewesen.
Okay.
Ich sag bei dir eine 8.
Ich habe dich mit 8,5 hier notiert, weil ich glaube, auch jetzt mal entgegen so der allgemeinen Meinung, ne, weil das ist ja schon einer von den Cones, der so ein bisschen weniger gut ankommt insgesamt.
Ja, wird nicht als erstes genannt auf jeden Fall, wenn es um die Filmografie geht.
Kann ich mir vorstellen, dass du hier so ein paar Highlight-Figuren hast, die dich sehr gut durch den Film bringen, deswegen 8,5.
Mhm. Bin mal gespannt, ob das die gleichen Figuren sind wie bei dir, die wir jetzt favorisieren würden, wo wir sagen würden, das war ein Highlight.
Das kann ich vorwegschicken. Ich habe hier sehr viele Highlight-Figuren.
Du hast viele Highlight-Figuren.
Ja, also okay.
Ja, ist ja schon so, zum in manchen Teilen ist das ja schon Meme-Material ohne Ende, Alter. Ja, einzelne klar. Szenen, also wo du schon gesagt hast, okay, das hast du schon 1000 Mal irgendwie als Meme umgesetzt worden. Die haben einfach aus dem Film hier gepickt.
Ja. Aber eben, Regie und Drehbuch, die Coens.
Mhm.
Und vielleicht vorweg, nicht uninteressant, weil bis dahin, jetzt sind wir hier 2008, haben eigentlich sämtliche Filme, also ab da, wo es dann groß wurde, Roger Deakins gemacht. Und hier haben wir jetzt erstmalig Emanuel Lubezki, den DOP von Children of Men.
Ja.
Also auch nicht gerade schlecht, was seine Bilder angeht. Aber eben, das ist halt mal so jetzt die Veränderung.
Mhm.
Ansonsten alles wie gehabt und vielleicht auch so, ja, so ein bisschen im Wes Anderson-Stil, bevor es Wes Anderson so gemacht hat, weil ich finde so das Line-Up hier an Leuten schon sehr prominent und sehr groß.
Ja, vor allen Dingen oft Leute, mit denen die schon mal zusammengearbeitet
das
haben in
sowieso,
anderen Filmen. Also,
ja.
Die haben ja auch so ein bisschen so ihren Stammcast, auf den sie immer wieder zugreifen. So.
Mhm.
Einer ist jetzt zum ersten Mal dabei, aber insgesamt sind das schon Leute, die schon mal in Coen-Filmen aufgetaucht sind.
Ja, zumindest 3 davon, ne? Würden mir jetzt einfallen.
Die schon mal aufgetaucht sind?
Ja.
Mehr? Ja.
Okay. Gut, kommen wir noch zu. Mhm. Soll ich mal versuchen zu erzählen, was hier geht, weil es ist ein bisschen komplex.
Ja, wird ja auch gespielt mit, das ist von wegen so hier, ja, melden sich einfach, wenn das Ganze irgendwie Sinn macht. Heißt es an einer Stelle, wo ich dachte, okay, das ist okay, Meta.
Mhm.
Aber ja, hau raus.
Also eigentlich steht im Kern der Geschichte steht Osborn Cox. Der ist CIA-Analyst, also arbeitet für die CIA und ja, will jetzt einer Degradierung entgehen, die halt ihm auferlegt wurde, weil der ganz offensichtlich ein bisschen alkoholabhängig ist. Und um der zu entgehen, kündigt er einfach. So, macht da ein bisschen einen auf dicke Hose, schreit ein bisschen rum und kündigt dann im großen Stil. Und hat sich dann vorgenommen, jetzt so ganz explosive Memoiren zu verfassen, um sich mal so richtig an denen zu rächen.
Mhm.
So, und sein letzter Auftrag war offensichtlich, den Balkan zu überwachen. Hat da also eine Menge Daten gesammelt und will jetzt eben diese Memoiren verfassen, macht sich da auch gleich ran und schreibt eine Menge. Und parallel dazu hat seine Frau, die Kinderärztin ist, eine Affäre mit einem Herrn, der wiederum ist Marshall fürs Finanzministerium, heißt Harry. So, und Harry und Osborns Frau Katie, die, naja, das Lustige ist, dass die natürlich beide eben, also es ist eine Affäre, beide sind verheiratet, aber wenn sie zusammen sind, tun sie so, als hätten sie halt den Plan, zusammen zu sein. Und jetzt müssen eigentlich nur noch die Partner irgendwie halt abgesägt werden. Und Katie nimmt das ein bisschen ernster als er, weil wir von ihm halt schon auch dann recht schnell sehen, dass sie nicht die Einzige ist, mit der er seine Frau betrügt. Und Harry ist da ziemlich gut unterwegs. Ja, und wie gesagt, dann sind die halt dooferweise auch noch mehr oder weniger befreundet. Und wenn die aber immer nicht da sind, wird halt ordentlich gelästert auch. So, Harry hat dann noch das Gefühl, dass er verfolgt wird. Es gibt auch immer wieder Einstellungen, die darauf hinweisen, dass wir eben so ein bisschen die POV von jemandem sehen, der Harry von der anderen Straßenseite aus beobachtet. Und das kriegt Harry irgendwie mit.
Mhm.
Was eben führt dazu, dass er so ein bisschen paranoid unterwegs ist. So, jetzt gibt es den anderen Handlungsstrang rund um das Fitnessstudio Hard Bodies, weil dort geht es eine Mitarbeiterin, die ist, glaube ich, ist die stellvertretende Geschäftsführerin, auf jeden Fall unter der Figur ihres Chefs. Mhm. Und die will sich neu erfinden. Die lernt keine Männer kennen und hat jetzt eben auch beruflich das Gefühl, ich repräsentiere hier dieses Fitnessstudio, muss entsprechend aussehen und es gibt aber zu viel an meinem Körper, was nicht so ist, wie es sein sollte. Und anstatt irgendwie anständig Sport zu machen, entscheidet sie sich halt für kosmetische Eingriffe. Großes Problem daran ist, ihre Versicherung deckt diese kosmetischen Eingriffe natürlich nicht ab und sie sagt aber, naja, ich brauche das für meine Arbeit. Das ist auch so eine geile Begründung, ey. Ja, und damit hat sie so zu kämpfen und jetzt hat dann besten Freund im Fitnessstudio Chad, der ein bisschen von der stumpferen Sorte ist. Mhm. Und jetzt wird eines Tages in diesem Fitnessstudio eine CD gefunden, auf der offensichtlich Daten aus dem Balkan sind und von der CIA und eben offensichtlich etwas, was Osborne Cox gehört.
Secret Shit.
Secret Shit. So, und jetzt sehen Linda und ihr stumpfer Freund Jet halt darin die Möglichkeit oder eine sehr gute Gelegenheit, einfach Geld zu verdienen, indem sie den so ein bisschen erpressen wollen.
Ja, und sie braucht ja das Geld für die OPs. Und,
eben, sie möchte halt Geld für die OPs und Jet hat auch Bock, ein bisschen Geld zu machen und hilft ihr dann aber. Und die wissen halt nicht, mit wem sie sich da anlegen und gehen dann aber recht weit. So, also das Ding, ja, sogar so, dass die halt dann sagen, ja, dann gehen wir halt zu den Russen damit. Mhm. Ja, und das Ganze ist schön verwoben, wie sich das für Coen-Filme gehört. So.
The Russians? Really?
Ja, und schön besetzt eben, weil als Linda und Chad haben wir Frances McDormand und Brad Pitt. Und eben, sie ist natürlich nicht nur mit dem einen von den Coens verheiratet, sondern das war halt auch schon jetzt ihr 7. Film, den sie mit den beiden gemacht hat. Mhm. Und Harry wird von George Clooney gespielt. Das ist auch schon sein 3. Film gewesen.
Ja.
Und als Osborn haben wir natürlich wie immer sensationell John Malkovich. Mhm. Ist auch jetzt so ein Ding, ne? Ich habe, nachdem wir über Aaron Brockovich gesprochen haben, habe ich über John Malkovich nachgedacht. Weil der ja auch eine CH-Endung hat. Und ich bilde mir aber ein, erst recht nach Being John Malkovich, dass die halt immer John Malkovich sagen und nicht.
Ja, siehst du, es könnte Malkovich. Auch Malkovich, könnte man theoretisch auch
ja, müsste es eigentlich sein, ja. Eben. Und das immer wieder halt mit Eigennamen, ne? Also,
unterscheidet sich manchmal, stimmt.
Ja, aber ja, stimmt. War der davor schon bei den Coens? Ich überlege gerade.
Bei ihm bin ich mir nicht sicher.
War der bei Oh Brother, Where Art Thou, war der nicht dabei, ne? Aber weil ich eben, bei ihm wäre ich mir nicht sicher, ich glaube eher nicht. Und bei Tilda Swinton, die war doch davor auch nicht bei den Coens zu sehen, oder? Also Richard Jenkins, der den Chef des Fitnessstudios spielt, das ist wiederum schon sein 3. Film mit den Coens. J.K. Simmons spielt hier dann noch den Chef der CIA. Auch ein absolutes Highlight für mich, Alter, seine Figur.
Großartig.
Er ist immer so geil, Alter, ich feiere den so hart. Ja, und das ist halt echt wirklich schön besetzt und herrlich bekloppte Figuren. Das Ganze mit einer Tagline, die auch sehr schön dazu passt. Intelligent is relative. Intelligence is relative. Mhm. Ja, und wie die Coens sagen, haben sie das halt auch alles mit den jeweiligen SchauspielerInnen im Hinterkopf geschrieben. So, also John Malkovich sowieso, Brad Pitt auch. Wohl auch schwer inspiriert durch einen der frühen Werbespots, die Brad Pitt so gedreht hat.
Ja, auch die Frisur haben sie wohl da entnommen.
So geil. Ja, nur wohl Tilda Swinton, die war, mit der haben sie nicht gerechnet. Mhm. Aber eben, also du hast jetzt hier 5 Oscar-PreisträgerInnen und 2 Nominierte. Also, das ist schon ein sehr prominentes Line-Up.
Ja, es ist auch cool, wie die Coens letztendlich, das fing ja schon bei Oh Brother, Where Art Thou an, und diesen hier ein verrückter Härtefall, der auch so eine Rom-Com war, der war jetzt eher schwächer, aber trotzdem, dass die relativ früh eigentlich das komödiantische Talent von George Clooney erkannt haben, so, weißt du, weil der wurde ja sonst mal in anderen Filmen besetzt oder hat ja diese coole Schiene bei Out of Sight oder bei From Dusk Till Dawn und so. Und dann haben die den so als
immer Womanizer und Co.
Genau, und dann haben die den so als Dummdödel besetzt und auch Brad Pitt als zweites Sexsymbol hier so als komplette Vollidioten zu besetzen, ja. Weißt du, so total unterbelichtet beide und überschätzen sich komplett, finde ich großartig so, weißt du, weil die normal sind, in ihren Rollen ja eher so die Man to go sind, so, weißt du, die...
Ey, und wie geil ist diese Szene, als die beiden aufeinandertreffen?
Ey, großartig, ja.
Alter, das ist schon immer noch wahnsinnig lustig und das ist auch hier wieder ein geiles Beispiel dafür, wenn du das halt dicht erzählst, dann muss das auch nicht ewig lang gehen. Also wir sind hier bei 96 Minuten.
Ja.
Und der kommt wahnsinnig schnell vorwärts, ist eben herrlich verworren, so wie jetzt die Figuren zueinander stehen.
Wie die sich auch über den Weg laufen und was da letztendlich dazukommt, ja. Ich meine, runtergebrochen ist es wirklich keine dolle Story, so, weißt du. Also es ist irgendwie sehr wild und eigentlich hat man alles so schnell erzählt, weißt du. Also sie finden diese Diskette von ihm.
Naja, aber wie oft gab es schon Filme, wo es um Erpressungen geht, die schiefgehen?
Ja.
Also gerade auch im Comedy-Kontext gibt es auch viele gute Beispiele, ne? Weil ich finde ja eben gerade Life Less Ordinary ist auch so ein sehr gutes Beispiel dafür. Und klar, das ist im Grunde keine Riesen-Story, aber wenn es halt geil geschrieben ist, dann, also mich hat das wieder sehr gut unterhalten, ja, Alter. Ich finde es so lustig.
Ich finde den schon auch wirklich witzig hier.
Du wirst hier so durchgepeitscht und dann kommt eine bekloppte Figur nach der anderen. Alter, was J.K. Simmons da, also der steht nicht einmal auf in dieser Rolle. Sitzt die ganze Zeit nur da, kriegt Informationen vermittelt
weiß
und kommentiert
so richtig,
die,
was,
Alter.
Genau, weiß aber nicht so richtig, was er damit anfangen
kann. Ja, also, eben so. Und jetzt?
Ja, okay, dann gucken wir jetzt
okay,
erstmal sowas.
Ja, dann komm halt wieder, wenn du was Neues hast. So,
so von
was
wegen,
soll ich jetzt
ach, ist tot, okay, alles klar. Was habt ihr mit der Leiche gemacht? Die so, ja, sollen wir jetzt hier, nee, ist okay. Da habt ihr dem See entsorgt, das ist in Ordnung. Lassen wir alles so, wie es ist. Also,
gut, oder? Problem gelöst?
Ja.
Ist es gelöst? So, niemand weiß Bescheid. Das ist so lustig, ey.
Ja, und dieses von wegen, ja, just get back at me when it makes sense, so, weißt du, wo ich dachte, okay, das war ein geiler Satz.
Ja, vor allem mit der Pause noch so, ne, just get back to me when it makes sense.
Also, I guess, und so sagt er noch, ja, genau.
So schön, ey. Ja.
Spielt er super, ja, und John Malkovich halt auf 180, so dieser Alkoholiker, der ständig irgendwie ein Aggressionsproblem hat, der hat mich auch stark erinnert an Ralph Fiennes in Brügge sehen und sterben und so, der ist ja auch so immer am Ausrasten. Und Alter, und wo
geil,
Chad...
er die Leute anschreit, ey.
Hey, wo Chad ihn dann anruft, so, weißt du, und dann ungefähr 400 Mal den Namen Osborne Cox sagt, so, weißt du, am Telefon und der so, yes, it's me, you moron, so hin und her, wie oft willst du mich noch fragen? Osborne Cox? Das ist so witzig.
Ist doch viel besser, als sie dann beide zusammen im Auto sitzen und er ihn halt anguckt und sofort durchschaut hat, was er für eine Flachpfeife ist.
Ja, ja.
Wie er dann mit ihm umgeht, ist so sensationell, Alter.
Er will sich einfach nicht mit ihm abgeben, so. Und das ist die Reaktion daraus, weißt du? Er will einfach nicht mit diesem Typen verhandeln, so. Und reagiert dann physisch, ey. Das ist so witzig. Ey, und Alter, diese Dildo-Maschine von George Clooney, die er da im Keller baut, Alter.
Ja, das ist auch ein harter Spoiler, Alter, aber gut.
Ja, gut, aber auch die Reaktion von Frances McDormand ist groß, finde ich, in dieser Szene, wo du auch erwartest, okay, Red Flag, so, und sie so, du weißt genau, wie sie tickt. Das ist halt das Geile an den Coens, dass, ich meine, du kennst Frances McDormand und John Malkovich und George Clooney und Tilda Swinton. Du kennst sie halt aus diesen anderen Filmen, weißt du, so Michael Clayton und Co. und diese ganzen ernsten Filmen. Und wie krass das komödiantische Talent von diesen Schauspielern so rausgeht, dann, weißt du, wie gut Frances McDormand hier so diese Comedy spielt, weißt du, weil die ist ja normalerweise auch eher so eine ernste Schauspielerin in den meisten Filmen. Finde ich mega, Alter. Also,
ja, aber es ist halt gut geschrieben.
Ja.
Also es fängt ja damit an. Also die können, weißt du, wenn da nichts gut geschrieben ist, dann wird es schwer, das wirklich gut zu spielen.
Ja, also. Und so. Weil es ist ja schon alles, also es ist offensichtlich drüber, so, weißt du, wie die da spielen und so und die, das ist ja keine subtile Comedy, sondern die machen das schon.
Nee, eben.
Und die haben da alle Spaß dran offensichtlich. Also David Rash, Jeffrey DeMann ist ja noch dabei, Elizabeth Marvel, das kennt man auch. Guter Cast, funktioniert. Ist jetzt wahrscheinlich nicht mein Lieblings Coen-Film so, ist aber trotzdem guter von denen, ohne Frage.
Ja, ich glaube, also bei mir rangiert er schon bei den Oberen mit.
Ach echt, ja?
Ja, schon. Okay.
Ja, nicht der, den ich als erstes nennen würde wahrscheinlich, aber...
Nee, aber ich meine, das geht ja wahrscheinlich den meisten so, dass sie Big Lebowski so als ersten nennen.
Ja, klar.
So würde mir zwangsläufig so gehen.
Ja, bei den Comedies definitiv. Da ist Big Lebowski schon die Speerspitze, aber wenn du natürlich in der Filmografie so Filme wie No Country for Old Men hast und Co. und Fargo...
Vor allem, dass die den gleichzeitig schreiben, ne? Also diesen krass, hier mit No Country for Old Men, Alter.
Das ist so krass, Alter.
Was zur Hölle?
Dass das überhaupt von den gleichen Typen ist, ist schon unten.
Ja, eben. Das,
die bedienen wirklich beide Schienen. Ne? Mega gut.
Ja, cool, Alter, dass dir auch so gefallen hat.
Ja, ich mag dir total. Die Coens halt.
Sehr schön.
Budget 37 Millionen, 164 Millionen hat er eingespielt. Hat auch in den Kinokassen ein bisschen was eingebracht.
Ja, waren
nicht
ja
so
auch
schlecht.
Einige Leute beteiligt, die halt echt heiß waren zu dem Zeitpunkt. Ne?
Das stimmt, ja. Bei dem Cast Da rennt man, löst man auch schon mal ein Kinoticket, ohne Frage.
Mhm.
Habe ja, ich auch gemacht.
Lief halt auch wieder in Cannes und so, ne? Das finde ich auch immer so lustig, wenn dann solche Filme in Cannes laufen.
Ja, die sind halt Kritikerliebling, kann man nicht anders sagen, Alter.
Ja, eben, so das sind halt nur die Regisseure, ne? Mhm.
Die haben da definitiv ein Standing, dass die Leute scharf drauf sind, ob jetzt Publikum, also die halten gut die Waage zwischen Publikum und Kritiker mögen die auch so. Es sind halt
ja, aber jetzt stell dir mal vor, Adam McKay würde mit seinen Filmen in Cannes laufen, Alter.
Ja, schon abgefahren. Stimmt schon.
Und der macht für mich also auch sehr, sehr gute Comedies.
Mhm.
Naja, egal. So, Punkte, oder?
Ja, gerne.
7,0 auf IMDb, Metascore bei 63, Letterboxd 3,6. Also auch dieser Film eben wird nur so durchschnittlich wahrgenommen.
Mhm, stimmt. Eher dünn.
Finde ich ja spannend. So, wo bist du gelandet?
Ich habe hier eine 8 zu stehen. Kommt mir fast schon zu wenig vor jetzt, nachdem wir nochmal drüber geredet haben. Ist wahrscheinlich die 8,5 die realistische Variante, aber bei mir steht hier eine 8.
Gut. Also halben Miesen für mich. Ich bin bei 9.
Du bist bei der 9.
Und ich habe sogar jetzt auch, witzig, als wir drüber gesprochen haben, fast sogar überlegt, 9,5 zu geben.
Ja, siehst du, ich wollte dir auch einen halben Punkt aufhören.
Ja, witzig.
Na komm, dann schreibe ich eine 8. Also du hast jetzt zwar die 8 geraten, die 8,5 geraten, aber ich schreibe jetzt eine 8,5 in die Tabelle ein, weil irgendwie fühlt sich das fühlt sich irgendwie besser an.
Okay.
Also von mir doch eine 8,5 jetzt spontan aufgewertet.
Mhm. Ja. Kann ich verstehen. Das ist wirklich.
Ja, der ist schon
ey,
gut.
Vor allem, Alter, auch da ist ja auch wieder nichts dran, was du nicht brauchst, ne? Also der ist einfach, da ist kein Fett dran, wie man so schön sagt.
Wahnsinnig kurzweilig, ohne Frage und keine Minute zu lang. Der ist schon cool, auch wie sich das alles zusammenspinnt und ja, der hat ein paar Szenen so, wenn du da so ein Best-of zusammenschneiden würdest, Alter, hättest du einfach, der ist schon rund, kann man nicht anders sagen, ich mag den. Danke, Olli.
Ja, Mann. Vielen Dank dafür. Das war tatsächlich ein Highlight so im Comedy-Bereich jetzt so aus den letzten Wochen.
Mhm.
Aber eben danach, den habe ich jetzt leider schon vor einer Weile gesehen und dann habe ich mir danach die ganzen schlechten angeguckt. Und
aber auch hier wieder sind halt Comedies, wo du weißt, dass die gut sind und das sind halt alles Rewatchers. So.
Eben, also, ja.
Das meine ich ja, dass es viele Comedies gibt, die man ruhig nochmal sichten kann und so, die ich ewig nicht gesehen habe, wo ich weiß, dass ich die lustig finde.
Ja.
Okay. So. Jetzt gibt's keine Comedy.
Jetzt gibt's das.
I need this shit in a way that a young person couldn't possibly understand.
Okay.
So. Kann weitergehen?
Ja, drück das Sample und notier dir, dass da eine Pause ist.
Mach ich.
I need this shit in a way that a young person couldn't possibly understand.
Siehst du dich eigentlich selbst schon in dem Alter, dass du das Sample nachvollziehen kannst?
A young person. Nee, ich kann mich ja da mal nicht so reinversetzen. So. Deswegen, ich... Dadurch, dass ich so einen jungen Lifestyle habe und mich mit Leuten umgebe, die halt ähnlich ticken wie ich.
Ja, ja, aber dein Körper. Deswegen,
für mich ist es, ja, der Körper der sendet die ab und zu mal Signale, die was anderes behaupten, aber wenn ich so gesiezt werde von irgendjemandem, das ist für mich so, ich zuck da zusammen, Alter, das ist für mich so.
Ja, das super geht mir abstrakt, ja genauso. Alter. Ich habe nur neulich drüber nachgedacht, ob ich weiß, was er meint. In a way, a young person couldn't possibly understand.
Ja, das kann man drüber nachdenken, wie das gemeint ist. Naja.
Schön. Natürlich. Wieder mal Fäkalhumor, wie sonst auch immer. Toll.
Ja, Fäkalhumor gibt es nicht, aber es gibt Kontrastprogramm zu deinem Projekt, habe ich ja schon erwähnt. Und ich fürchte, Lee, du musst jetzt sehr stark sein.
Oh nein.
Ja.
Kommt was Langweiliges.
Langweilig würde ich es nicht bezeichnen, aber es kommt eine epische Liebesgeschichte auf dich zu. Mhm. Und da bist du ein großer Fan von. Mhm. Und es ist wieder Zeit, für einen Film in die Bresche zu springen, weil ich leite mal damit ein, dass unser Kumpel Stefan diesem Film 1,5 Sterne gegeben hat. Jan Kronau hat ihm 2 Sterne gegeben. Jens hat ihm 2,5 gegeben. Dennis hat ihm 2 gegeben. Hoffi 1.
Oh nee, Alter.
Olli 2,5.
Oh nein.
Und ich weiß, dass du auch kein Fan davon bist.
Oh nein.
Halt dein Maul. Wie kann man so meine Filmrezension einleiten mit einem ständigen Oh nein dazwischen?
Ich glaube, in der Schweiz merkt man gar nicht, dass man tot ist.
Ich kann doch das hier sagen.
Was I bring it, can't bring it.
Aber ich werde keinen Spaß dabei haben.
So nämlich.
Ja.
Weißt du noch, um welchen Film es sich handelt?
Ja, ich befürchte.
Sagte der Regisseur Michael Bay etwas? Der ja. Zufällig von mir gedroppt worden ist. Ganz smart in dieser Episode. Mhm. Produziert von Jerry Bruckheimer, gibt es jetzt von mir aus dem Jahr 2001 Pearl Harbor.
Ja, auch nicht so. Also nicht der, den ich dachte, aber. Ach. Ich habe jetzt mit The Notebook gerechnet.
The Notebook ist zum Lostopf, da hätte ich dich doch auch aufmerksam machen müssen. Außerdem hast du schon vergessen, wie wir The Notebook aufziehen wollten.
Ja, aber ich bin ja froh, dass es das jetzt nicht ist. Aber Pearl Harbor ist nah dran.
Kommt gleich danach. Ja. Aber du weißt, dass wir The Notebook, wie wir den rezensieren wollten, was der Plan ist, wenn er gezogen wird.
Habe ich doch gerade gesagt, dass ich es gerade nicht mehr weiß.
Ach, du weißt es nicht mehr? Nee, das habe ich nicht mitbekommen, dass du das gesagt
hast. Machen wir mit Hoffi oder nicht?
Du und Hoffi und ich und Jan.
Ach ja.
Als 2 separate Segmente.
Ja, ja, stimmt.
Nämlich das schwärmende Segment und das hassende Segment.
Insofern, ja, das ist immer noch eine gute Idee.
Das ist doch ein guter Plan. Das machen wir auf jeden Fall, wenn der mal gezogen wird.
Ist gut, dass du dir das merken kannst, ja.
Ja, ja, ich habe das auf dem Schirm. Also insofern würde ich den nicht einfach, Dave würde das machen, den einfach jetzt random zu rezensieren, ohne den Plan da durchzuziehen, sondern ich doch nicht.
Okay, oh fuck, Pearl Harbor, ja gut.
Ja, fernab von jedem Lostopf, Pearl Harbor. Von Regisseur Michael Bay und Drehbuchautor Randall Wallace. Der hat mit epischen Stoffen schon Erfahrung gesammelt, weil von dem ist das Drehbuch von Braveheart.
Der ist ja schon deswegen besser, weil der zumindest so ein paar Action-Momente hat.
Siehste. Und von dem ist auch das Drehbuch von We Were Soldiers, diesen Mel Gibson-Film, der auch mit recht viel Pathos daherkommt und das ja, kann das man diesem Film ja auch attestieren.
Kann man? Muss man, Alter.
Ja, muss man durchaus.
Also das kriegst du doch dem Film nicht abgesprochen.
Nee, natürlich nicht. Ich komme ja noch dazu.
Ja, okay.
Du hast ihn einmal gesehen?
Ja, das hat gereicht.
Fandest du nicht geil?
Nee.
War das im Kino?
Ja.
Okay. Und selbst im Kino hat er nicht so auf dich gewirkt.
Ja, wie gesagt, also der kommt audiovisuell ja schon opulent daher zumindest. Mhm. Aber der, ja, also er trieft halt aus allen Ecken, Alter. Und das ist schon... Pff.
Muss man mögen.
Ja.
Ja. Oh Gott, ey.
War Aerosmith, ne? Auf dem Soundtrack.
Nein, das war Armageddon.
Stimmt, das war Armageddon. Mhm. Was war es dann hier? Was war so der eine Song?
Faith Hill.
Ach.
There You'll Be.
Oh mein Gott.
Die, ja, die Ballade, das ist so der Titelsong gewesen.
Mhm. Schön.
Übrigens auch von Michael Bay das Musikvideo inszeniert. Weil er früher Musikvideos gemacht hat, hat er gesagt, komm, zu seinem Film startet er nochmal ein Comeback.
Okay, jetzt hast du dir freiwillig Pearl Harbor nochmal angeguckt.
Jetzt habe ich mir Pearl Harbor seit Ewigkeit mal wieder angeguckt und ich war ja damals tatsächlich einer von denen, die gesagt haben, das ist, der gehört zu den guten Filmen in Michael Bays Filmografie. Ich mochte den ja. Das war für mich so der Gegenwurf zu Titanic, den ich ja total beschissen fand und so hin und her, wo es ja auch so eine Materialschlacht war mit einer Liebesgeschichte. Aber den mochte ich irgendwie gar nicht, im Gegensatz zu Pearl Harbor. Mit dem wiederum konnte ich einiges anfangen.
Okay.
Ich steige mal mit der Besetzung ein. Die ist schon recht imposant, auch jetzt nachträglich. Hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, wer hier alles mitspielt, aber natürlich die 3 Hauptrollen sind klar, Ben Affleck, Josh Hartnett und Kate Beckinsale spielen hier das Trio, das im Zentrum steht. Dann haben wir noch Evan Brenner, das ist Spud aus Trainspotting.
Ja.
Wir haben John Voight, wir haben Alec Baldwin, wir haben Cuba Gooding Jr., Jennifer Garner. Dann haben wir Michael Shannon, Alter, der hier einen Charakter namens Goose spielt tatsächlich. G-O-O-Z, Goose, aber halt genauso ausgesprochen wird.
Mhm.
In einem Fliegerfilm, naja. Colin Fiori spielt mit, Dan Aykroyd spielt mit, William Fichtner spielt mit, Scott Wilson, Herschel aus Walking Dead, Tom Sizemore, Beth Grant mal wieder, Kim Coates, Leland Orser, John Deal kennt man als Zito in Miami Vice.
Mhm.
Also durchaus eine sehr grandiose Besetzung. Es ist aber primär die Geschichte von 2 Jungs, die seit klein auf, also seit die Kinder waren, Anziehung zu Flugzeugen haben und die klauen als kleine Boys schon irgendwie das Farmflugzeug vom Vater, spielen erstmal in der Scheune in ihrem Holzflugzeug, dann fährt der Vater da seine Runden und so weiter und bestreut die Felder, landet das Flugzeug und die Jungs steigen ein, wollen eigentlich nur in dem Flugzeug ein bisschen spielen und Pilot auf Pilot machen und starten das aus Versehen und heben dann auch mal kurz ab und haben natürlich Blut geleckt. Werden dann natürlich vermöbelt vom Vater und auf jeden Fall sind das Best Friends und stehen natürlich für den anderen ein. Als sie groß sind, sind sie natürlich Piloten in der US Army und wir schreiben das Jahr 1941, was hier wichtig ist, weil in Übersee tobt bereits der Zweite Weltkrieg. In Amerika kommt er etwas später, nämlich als die Japaner an einem Sonntagmorgen überraschend zu Wasser und zu Luft den Stützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii attackieren. Da sind wir aber noch nicht, sondern es dauert ungefähr einen halben Film von diesen 3 Stunden, also es vergehen ungefähr 1 Stunde, 1,5 Stunden, bis letztendlich dieser Angriff auf Pearl Harbor stattfindet. Am Anfang geht es natürlich darum, dass einer der Piloten, Rafe, sich unsterblich in die Krankenschwester Evelyn verknallt, das ist die Rolle von Kate Beckinsale und Rafe wird gespielt von Ben Affleck. Und er wird aber dann, dieses Paar wird dann irgendwann mal recht früh getrennt, weil Rafe nämlich nach England geschickt wird, also nach Übersee, um in Großbritannien praktisch den Briten zur Seite zu stehen, die gerade von der deutschen Wehrmacht attackiert werden. Und dort wird er abgeschossen. Und in der Heimat denken dann alle, er wäre tot, wird auch für tot erklärt. Und seine Frau Evelyn und sein bester Freund Danny verlieben sich in dieser Zeit. Weil die sagen, life goes on und wir müssen irgendwie, und dann passiert es halt. Und sie fängt dann mit seinem besten Freund praktisch was an. Was sie nicht wussten ist, dass Rafe in der Zwischenzeit von Franzosen gerettet wird, an Land gezogen und dort irgendwie abgeschottet ist von der Welt, weil er kann auch keine Briefe schreiben, kann nicht kommunizieren. Und deswegen dauert es mehrere Wochen, dass er dann letztendlich zurück in die Staaten kommt und sozusagen von den Toten auferstanden ist. Und dann erfährt er vom Betrug, aber viel Zeit für Eifersüchteleien bleibt nicht, weil die Attacke der Japaner sehr bald über Hawaii hereinbricht. Und das ist eigentlich die Story von Pearl Harbor. Das ist einerseits diese Liebesgeschichte zwischen diesen 3 Personen und das ist andererseits natürlich diese Materialschlacht, als die Japaner da versuchen, die überhaupt nicht im Kriegszustand befindlichen Boote und Schiffe zu versenken und alles, was da so steht und die ganzen Flieger und Flugplätze und so, sodass die Amerikaner praktisch direkt vor Ort da unschädlich gemacht werden. Mhm. Und du hast es richtig erkannt, es steckt sehr viel Emmerich in diesem Michael Bay Film, also Patriotismus und Pathos, aber auch sehr viel ziemlich kitschige Momente ziehen sich durch den kompletten Film. Wenn sie am Strand sitzt, weißt du, vollgestylt, liest natürlich so seine Briefe, du siehst diese Wellen im Hintergrund, er schreibt ihr in den Briefen, dass es so super kalt ist in England und das Einzige, was ihn wärmt, ist der Gedanke an sie. Weißt du, das hörst du dann in so einem Voice-Over. Und dann sind da natürlich auch noch die Hurra-Reden von den Vorgesetzten und von den ganzen Soldatenkollegen und so, die kommen natürlich auch dazu. Also es ist schon mit sehr viel Pathos beladen und mit sehr viel Kitsch durchzogen. Mhm. Aber das, was diese Punkte einfach etwas zu penetrant unterstreicht, ist tatsächlich der Score von Hans Zimmer. Weil du hast gerade erwähnt, dass du kaum Szenen hast ohne Musik in deinem Film.
Ja.
Das ist hier auch der Fall.
Ach, okay.
Alter, du hast eine Liebesszene, wo die sich halt irgendwie umarmen, so am Strand, so weißt du, so Rafe und Evelyn. Und da kommen sogar so Chorgesänge, so weibliche, kommen noch so mit rein in die Filmmusik. Also es ist wirklich super kitschtriefend, Alter, dass ich mich schon selber gefragt habe, Digga, Alter, ist das kratzt schon an eine Parodie. Man muss aber trotzdem sagen, Michael Bay durfte an Originalschauplätzen drehen, hatte den vollen Support der US Army, das heißt tatsächlich, wo sich diese Katastrophe zugetragen hat, da haben die auch diesen Film gemacht. Und es gibt tatsächlich nur 4 hundertprozentige CGI-Shots, die komplett aus dem Computer kommen. Hm. Ansonsten wurde natürlich Rauch hinzugefügt und so bestimmte Momente mit CGI ziehen sich natürlich den ganzen Film. Aber der hat schon sehr, sehr viel Practical gedreht. Mhm. Und Pearl Harbor steht tatsächlich auch im Guinness-Buch für die meisten Explosionen in einem Film. Also, die jetzt nicht aus dem Computer kommen, sondern die wirklich dann Explosionsmomente, wo irgendwas in die Luft geht.
Krass.
Und Alec Baldwin, Josh Hartnett und Ben Affleck sitzen tatsächlich in einem Flieger im Cockpit und hatten Basistraining, wie die einen Flieger zu fliegen hatten. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie, dass sie am Boden sitzen, sondern bei den meisten Szenen, wo es halt so diese Flugszenen sind, waren die immer in der Luft. Es war zwar mal ein Pilot dabei, weißt du, wo dann die Kamera natürlich so getan hat, als ob die fliegen. Mhm. Aber trotzdem waren die da oben irgendwie ein paar Kilometer über der Erde. Okay. Also das sorgt natürlich auch ein bisschen für die Immersion. Mhm. Insgesamt 109 Drehtage, über 300 Stunden Material haben die dann gefilmt am Ende. 3000 Leute haben an diesem Film gearbeitet. Das war die Zahl der Crew. Bay wollte zwischenzeitlich auch 4-5 Mal das Projekt schmeißen, wegen Budgetverhandlungen der Produzenten und so, die gesagt haben, so das scheint, das es explodieren nicht nur irgendwie 1000 Sachen am Set, sondern es explodiert auch das Budget. Und er, Bruckheimer.
Mit wie viel haben die denn geplant anfangs?
Mit weniger. Also das Budget war 140 Millionen und das haben die versucht einzuhalten. Das war der Plan.
140?
Genau.
Okay.
Bruckheimer und Bay sind allerdings 4 Millionen runtergegangen von ihrer Gage, von ihrer eigenen, um dann irgendwie in dem Budget zu bleiben und um da nicht irgendwelche Abstriche zu machen, was den Dreh angeht. Also die verzichteten da auf 4 Millionen.
Okay.
Was den Cast angeht, ein paar Leute haben abgesagt. Also Gene Hackman sollte mitspielen, er sollte den Präsidenten spielen, da ist John Voight geworden. Kevin Costner hat abgesagt. Charlize Theron hat abgesagt. Adrian Brody, dem war die Rolle zu klein. Und ursprünglich war tatsächlich in diesem Triumvirat, war neben Ben Affleck Homie Matt Damon geplant und Gwyneth Paltrow statt Kate Beckinsale.
Ach.
Aber die mussten aus Zeitgründen absagen und deswegen hat man neben Ben Affleck dann irgendwie Kate Beckinsale und Josh Hartnett besetzt. Fast hätte Ashton Kutcher die Rolle des Danny gekriegt, das ist die Rolle von Josh Hartnett. Und es war der allererste Film, für den Michael Fassbender vorgesprochen hat, bei dem er beim Casting war. Das war tatsächlich Pearl Harbor.
Ach.
Fand ich auch interessant. Und trotz der ganzen Mankos, die ich auch erwähnt habe, die ich sehe, ist das meiner Meinung nach einer der besseren Filme von Michael Bay, die man durchaus machen kann. Weil diese Ruhe vor dem Sturm, weißt du, diese Freundschaft und Liebe auch zwischen den Krankenschwestern, die ja miteinander befreundet sind, bevor dann letztendlich die Hölle einbricht, weißt du, und dann nur noch irgendwie Schreie und Tote und Blut und so, die dann plötzlich über dieses Krankenhaus einbrechen, wo vorher noch alles sehr unbeschwert lief. Das ist schon nicht schlecht gemacht und besonders an den Krankenschwestern merkt man dann die Überforderung. Das macht der Film schon nicht schlecht, so dass das so plötzlich umschlägt von recht unbeschwert und feiern gehen und Liebeleien. Und dann hat man andere Prioritäten. Dann geht es darum, irgendwie Leben zu retten, so weißt du, und hat überall Blut an den Händen und es spritzt an jeder Ecke und Leute werden mit einem Lippenstift markiert, wo es heißt, so von wegen, ja, hier ist zum Tode verurteilt, so hier ist nichts mehr zu retten, so der Typ ist schon halb tot.
Mhm.
Also dann wird schon dreckig, aber schon mit einer Menge Pathos. Und bei Michael Bay muss ich es, glaube ich, nicht erwähnen, aber auf keinen Fall ist das hier historisch akkurat. Also.
Meinst du?
Ja, die Japaner haben zum Beispiel nie ein Krankenhaus bombardiert, weil die immer Wert darauf gelegt haben, dass sie nur kriegsrelevante Ziele irgendwie ins Visier nehmen. Hier wird natürlich das Krankenhaus beschossen, so. Das fand ich natürlich nicht so geil, dass das so ins falsche Licht gerückt wird. Ja, an einer Stelle wird auch von einem, also die Japaner, es wird von der japanischen Armee, von einem amerikanischen Flugzeugträger dann abgehoben. Also die haben einen amerikanischen Flugzeugträger offensichtlich, wo dann die Japaner drauf ihre Armee haben und sowas dann irgendwie dafür stand, fanden die Japaner auch ein bisschen seltsam.
Mhm.
Und das ist alles sehr plakativ. Also wenn die japanischen Flieger so über die USA fliegen und da reinfliegen, weißt du, siehst du natürlich unten so Baseball spielende Jungs, was natürlich ein typisch amerikanischer Sport ist. Dann gibt es eine Szene, wo die amerikanischen Flieger dann in Japan einfliegen. Da hast du dann unten wirklich so hier so so junge Frauen mit Kimono und so einem Sonnenschirm, weißt du, so mit weißen Gewändern, so, wo du denkst, ja, okay, so stellt sich Michael Bay halt irgendwie Japan vor.
Mhm.
Und Sonnenschirmchen, naja, also muss man mögen. Und natürlich fanden die japanischen Schauspieler, wo hier auch so ein paar Namen auf dabei waren, also Marco und so kennt man schon, der den General spielt, der hier der Anführer ist, den hat man natürlich auch versucht, ein bisschen Gesicht zu geben, weil es heißt an einer Stelle, dass er natürlich gelobt wird von allen für seine Kriegsführung und so und für seine Pläne. Und er sagt dann, ja, eigentlich müsste man mich loben, dass ich einen Krieg vermeide und nicht, dass ich einen Krieg führe, so weißt du. Also von wegen, dass er auch noch Gewissensbisse hat.
Mhm.
Und die standen aber nicht so wirklich hinter dem fertigen Produkt. Also als der Film dann abgedreht war, die japanischen Schauspieler waren kein Fan von Michael Bays Endprodukt, was hier dann rausgekommen ist. Riesenbudget, im Gegensatz zu deinem, was waren das, 1,5 Millionen vorhin für Mark 13? Ja, hier haben wir 140 Millionen gehabt. Hat fast 450 Millionen eingespielt. Also war ein ziemlicher Erfolg an den Kinokassen.
Wow.
Und der einzige Oscar für einen Michael Bay-Film.
Der hat einen Oscar? Ach so, visuelle Effekte, oder?
Nee, dafür war er nominiert. Sound Editing hat er gewonnen.
Ach.
Mh. Und hatte noch drei weitere Nominierungen, nämlich für den besagten Song von Faith Hill. Sound war nominiert und Visual Effects war nominiert.
Mhm.
Gekriegt hat er den Oscar für Sound Editing. Damals war es noch unterteilt, die Soundkategorie, und den hat er mitgenommen.
Okay.
Und das ist Pearl Harbor. Also ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat, dass ich natürlich mittlerweile sehr viele Filme gucke und dass ich Filme analysiere und dass ich einen Podcast mache seit mehreren Jahren mit dir.
Mhm. Hat sich verändert, ja.
Ja, es ist schon, also der Kitsch fällt schon mehr auf, als er mir damals aufgefallen ist. Ich scheine damals schon mehr ein Gen oder beziehungsweise einen Hang dazu gehabt zu haben, das zu tolerieren. Jetzt war es schon so, dass ich gesagt habe, boah, Alter, du drückst aber hier mächtig auf die Tube, was diese Schiene angeht.
Mhm.
Aber trotzdem habe ich irgendwie ein Stein im Brett dafür und trotzdem sehe ich nicht diese hasserfüllten 1 Sterne von Hoffi oder 1,5 von Stefan. Ich mag den irgendwie. Ja, der kommt natürlich mit diesem Heldending daher und ist schon sehr USA, Hurra, Patriotismus, ohne Frage. Cuba Gooding Jr. spielt ja eigentlich so den Ersten, der dann die Tapferkeitsmedaille für einen schwarzen Soldaten kriegt, weißt du, denn das ist natürlich er, der dann auch noch eingeflochten wird in die Story.
Mhm.
Das spielt natürlich auch im späteren Verlauf eine Rolle. Das heißt, du hast die Helden natürlich an jeder Ecke und alle wachsen über sich hinaus. Aber du hast auch eine Menge Leichen und eine Menge Kollateralschäden und eine Menge Opfer. Und insofern, du hast auch was fürs Auge und es passiert definitiv was. Ob das Ganze jetzt 3 Stunden gehen muss, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also gerade so, dass die Liebesgeschichte in den ersten 1,5 Stunden hätte man wahrscheinlich ein bisschen straffen können.
Mhm.
Aber insgesamt ist Pearl Harbor schon ein Film, den man immer noch gut machen kann.
Also unterm Strich magst du den immer noch? Ja.
Unterm Strich mag ich den immer noch, würde ich schon so sehen. Auch wenn er jetzt ein bisschen Federn gelassen hat. Nach einer Sichtung, wirklich nach sehr vielen Jahren.
Hm.
Der ist schon sehr, also das Pathos und das Kitsch-Level ist hier schon auf Anschlag. Kann man nicht anders sagen.
Das passt zu meiner Erinnerung.
Egal wie viel Scheuklappen man hat, das muss man hier schon irgendwie, muss man schon betonen. Und man muss es mögen und tolerieren können, ansonsten hat man hier ein Problem. Und
ja, klar.
Ich kann das.
Okay.
Ja. Dann Punkte.
Mhm.
3 Stunden geht er, habe ich erwähnt. PG-13. IMDb 6,3. Metascore 44. Letterboxd 2,9.
Gar nicht mal einfach. Ich sag 7.
7,5 sind es noch geworden.
Okay.
Es waren 4 Sterne bei Letterboxd. Also wahrscheinlich eine 8 aus meiner Erinnerung. Jetzt ist er auf eine 7,5 gesunken, leichte Abstriche.
Mhm.
Ja, Erik und Snake, 3 Sterne. Die euphorischen 4,5 von Andy, da bin ich nicht ganz, aber das sind schon eher so die 3 Jungs, wo ich mich mit identifizieren kann. Andy, du bist gerade ausgelacht von.
Ja, also komm schon, Alter, 4,5 für Pearl Harbor im Ernst?
Ich kann es verstehen, wenn man diesen Kitsch und so, wenn man das ignoriert und wenn man den mag. Diese Liebesgeschichte, dieses Kitschige, dieses Epische. Das Problem ist, dass man das bei neuen Filmen nicht verzeiht. Aber wenn du so einen Film wie Casablanca hast, weißt du, wo er sie so schmachtend anguckt und sagt, here's looking at you, kid, weißt du, und dann hast du irgendwie diesen Rauch, der da aufsteigt vor dem Flugzeug. Das sind so Filme, wenn Michael Bay das heute inszeniert hätte, wäre das definitiv keine Filmgeschichte. Aber da es damals so ein Klassiker ist, wird das verziehen. Das ist genau die gleiche Scheiße wie das Triangle zwischen Kate Beckinsale, Josh Hartnett und Ben Affleck. Das ist genauso. Das wäre in den 30ern, 40ern, wäre das ein Klassiker und jetzt ist es halt irgendwie kitschig. So sehe ich das. Das ist nichts anderes.
Gehe ich jetzt mal nicht drauf ein.
Ja. Ich nenne dir 300 Filme aus der Filmgeschichte, wo es genauso schmalzig daherkommt, aber da wird es verziehen, weil es halt ein Hitchcock ist oder so. Also
bei Hitchcock hast du halt dann nicht noch so eine Pathos-Mucke drunter und so. Wir hatten es gerade davon, wie er versucht, Klischees zu umschiffen.
Ja.
Und also gerade er wird das nicht in dem Ausmaß so bedienen.
Aber es gibt Leute, die Humphrey Bogart und Ingrid Bergman feiern in der Rolle bei Casablanca und dann aber das gleiche hier bei Pearl Harbor, dass das eine kitschige Liebesgeschichte ist, dann verurteilen. Und da bin ich der Meinung, da ist nicht so viel dazwischen. Das ist genauso hier mit irgendwelchen Zitaten, wo du heute wahrscheinlich den Kopf schütteln würdest.
Mhm. Ich
schaue dir in die Augen, ja, Kleines und so, weißt du, so, wenn das heute in einem Film vorkommen würde, würde das ganze Kino lachen. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Das meine ich.
Ja, gut.
Und da bin ich ein bisschen so, jetzt mal 5 Grad sein lassen.
Mhm.
Okay.
Okay. Einen haben wir noch,
ja.
Einen Western.
Für Dennis. Genau.
Der kam von Dennis.
Der kam von Dennis. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen Western-Time.
Il Grande Duello. 3 Vaterunser für 4 Halunken.
Mhm.
Für 2 Banausen.
Richtig. Das ist ein Filmtitel, der sich definitiv als Untertitel sehr anbietet.
Ja, aber wirklich.
Den kann man variieren, wie man Bock hat.
Voll. 12 Vaterunser für 2 Banausen.
Ja.
Ja, war das eine Erstsichtung für dich?
Das war eine Erstsichtung. Den hatte ich zugegebenermaßen nicht auf dem Schirm.
Gut, dann tippe ich dich auf 8 Punkte.
Okay.
Habe ich mir hier mal notiert. Ich fand das tatsächlich gar nicht so einfach. Musste hier so ein paar Dinge abwägen.
Kann ich verstehen. Ich sag bei dir, du bist bei einer 7. Mhm. Jetzt interessiert mich natürlich bei dem Film, hast du ihn auf Italienisch geguckt oder für welche Version hast du dich entschieden?
Das war gar nicht so einfach zu entscheiden, weil man so ein bisschen gucken musste, was verfügbar ist. Und ich musste eine englische Fassung sehen.
Eine englische Fassung?
Ja.
Ist wahrscheinlich dann so eine synchronisierte, gedappte, oder?
Ja, klingt zumindest so, ist aber erstaunlich oft ziemlich lippensynchron. Also
okay.
War ja, doch vor allem für die Zeit irgendwie eine gute Synchro.
Cool. Ja, also gerade für so einen Film, der jetzt, weißt du, so ein, da denkst du ja eher so, dass du da eher so die billigen Synchronstudios ranholen.
Eben, ja.
Ich habe tatsächlich angefangen, den Film auf Italienisch zu gucken, weil es ja eine italienische Produktion ist unterm Strich. Und das kam mir irgendwie komisch vor. Und da habe ich nach 10 Minuten geswitcht zur deutschen Synchro, weil ich auch gedacht habe, okay, vielleicht ist es so eine Schnodder-Synchro. War es aber nicht wirklich, sondern es war nur so ein bisschen an manchen Stellen so ein bisschen halt angeschnoddert, aber nicht wirklich so ein so eine Bud Spencer-Synchro, weißt du, also es ging nicht in die Richtung.
Also ich habe versucht, das zu recherchieren, habe da aber nichts wirklich Zuverlässiges zu gefunden, aber ich bilde mir ein, das müsste eigentlich wieder diese Sorte italienische Produktion sein, wo halt am Set jeder Schauspieler in seiner Sprache gesprochen hat und hinterher wurde dann eben das in der Synchro so zusammengeklöppelt. Also dann halt drüber, weißt du, weil so, dass es unterm Strich wahrscheinlich keine wirkliche O-Ton-Fassung gibt.
Okay.
Weil ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass hier die ganzen deutschen und auch amerikanischen Schauspieler, dass die alle wirklich dann in der Rolle Italienisch gesprochen haben.
Ja, so ein Ding damals, ja.
Also ich mit Lee Van Cleef weiß ich gar nicht, wie es war. Der hat ja viele Western gedreht, aber hat der auch Italienisch gesprochen?
Ich glaube, der war tatsächlich einer von diesen Schauspielern, die mehrsprachig auch unterwegs waren. Okay. Die dann auch in Frankreich und Italien und englischsprachig gedreht haben. Das heißt, der konnte, glaube ich, auch hat sich dann auch, glaube ich, selbst synchronisiert in manchen Filmen.
Mhm.
In der jeweiligen Landessprache. Also bei
okay. Gut, und dann hast du auf Deutsch geswitcht und hattest da so ein bisschen ansatzweise Schnodder-Synchro.
So ein bisschen, ja, aber nicht so wirklich das, was man als Schnodder-Synchro wahrscheinlich klassisch bezeichnen würde. Aber, aber war auch okay.
Okay.
Irgendwie so, wenn es so diese rotzigen 70er-Jahre-Filme sind, da kann ich irgendwie auch mit der deutschen Synchro leben, wo ich normalerweise dann auf jeden Fall mal die OV bevorzuge.
Mhm.
Fällt mir auf, wenn das so Spaghetti-Western sind oder so, oder irgendwelche B-Filme, dann finde ich das schon irgendwie ganz charmant.
Mhm.
Weil es ja meistens nicht die großen Synchronstudios sind, sondern eher so, weißt du, so eher so kleine, die sich dann irgendwie anders hervorheben müssen mit Kreativität oder mit halt mit diesem Schnoddering, das finde ich immer ganz charmant.
Ja, ich glaube, das fällt mir bei Komödien leichter, das so anzunehmen.
Ja, klar.
Als jetzt bei solchen Filmen
und so. Mhm.
Ja, oder eben auch bei den ganzen Bud Spencer-Filmen und so, ne? Da passt natürlich herrlich. Hier weiß ich nicht.
Nein.
Aber ja, also ich konnte mit der Fassung ganz gut leben.
Okay.
Regisseur Giancarlo Santi, der hat ja nur 3 Credits als Regisseur, weil er sonst primär entweder Regieassistenz gemacht hat oder eben Second Unit Regie gemacht hat bei großen Filmen wie The Good, The Bad and The Ugly.
Mhm.
Oder bei Once Upon a Time in the West und also bei wirklich großen Western war er eben gerne mal so Assistenz oder eben Second Unit Regie. Und geschrieben hat das Ernesto Gastaldi, der sehr viele Western geschrieben hat. Recht groß war er, My Name is Nobody, stammte auch von ihm. Ja, und die haben 1972 eben Il Grande Duello gemacht.
Ja, mal gucken, ob das so ein Il Grande Duello auch wirklich ist.
Okay. Also ich finde erstmal so rein für Western-Standards macht er schon vieles, was man aus dem Genre, glaube ich, ganz gerne sieht.
Mhm.
Also geht er schon mal damit los, dass er eine recht charismatische Hauptfigur hat. Clayton wird eben von Lee Van Cleef gespielt, auch wenn das jetzt hier natürlich schon ein bisschen später ist, ne? Also wir sind ja eben 1972, so, das heißt, er ist auch nicht mehr der Jüngste.
Nee, also so besonders jung war er ja bei Liberty Valance, den wir neulich hatten.
Mhm.
Da hat er ja auch einen der Banditen gespielt.
Ja.
Den Sidekick, da hat er schon hier dann ein bisschen Jahre angesetzt. Ja. Mhm. Aber natürlich in 1000 Western schon gesehen.
Ja, und also hier passt natürlich auch zur Figur, weil er ja so ein ergrauter Ex-Sheriff ist. Hm. Also es geht damit los, dass einer gesucht wird. Philipp Vermeer, der wird von Kopfgeldjägern gesucht, weil der wohl jemanden umgebracht hat. Eine recht mächtige Persönlichkeit, so ein Patriarchen. Den soll der umgebracht haben und deswegen wird er von den Saxon-Brüdern gesucht. Das sind die Söhne des Patriarchen. Und die haben dann auch wiederum eben großes Kopfgeld auf den ausgesetzt. Und deswegen sind auch noch andere Leute hinterher. So, und jetzt verfolgen wir Clayton, der in so ein Dorf, kann man das noch nicht mal nennen, ne? Der kommt da in so eine Stelle, wo so ein paar Hütten stehen. Hm. Und dort hält sich dieser Philipp auf. Und da kommen dann eben noch ein paar Leute dazu. Und er erkennt schon, dass hier einige in so einer Lauerstellung liegen. Und das finde ich schon ziemlich geil, wie er sich da umguckt und dann in so einer Seelenruhe an Positionen geht, um für den, der im Versteck ist, klar zu machen, wo sich die Leute befinden, die es auf ihn abgesehen haben. Mhm. Das tut er dann. Ja, und dann wird ein bisschen rumgeballert und unterm Strich kann Clayton dem Philipp helfen, von diesen Kopfgeldjägern erstmal wegzukommen. Und dann machen sie sich zusammen auf den Weg nach Jefferson, wo dann diese Saxon-Brüder natürlich auch wieder auftauchen. Und dann kommt es zur Konfrontation. Und die sind natürlich stark angetrieben von der Frage, wer hat unseren Vater getötet? Mhm. Ja, das zur Handlung, würde ich sagen.
Ja.
Wie fandst du das?
Erschreckend langweilig.
Was?
Tatsächlich, ja. Ich fand den dünn. Mich hat der überhaupt nicht bewegt, der Film. Also für mich, das große Highlight war tatsächlich ein sehr charismatischer Lee Van Cleef als Clayton in der Hauptrolle.
Ja.
Der halt end cool war, aber ist für mich halt zu wenig. So dieser Alberto Dentice heißt der, glaube ich. Der.
Ja, hier als Peter O'Brien gecredited.
Genau, als Peter O'Brien.
Den fandst du nicht gut?
Er spielt halt den Philipp, der war für mich halt so ein richtig so eine C-Version von einem Terence Hill oder von einem, weißt du, von Franco Nero oder so, von einem von diesen charismatischen Jungen.
Aber schon auch eine charismatische Fresse, oder nicht? Naja. Also, findest du nicht?
Nee, finde ich nicht. Also klar, gut schon. Aussehender Typ, aber irgendwie
mich
so.
Mich so ein bisschen gewundert, dass da nicht mehr passiert ist bei dem, weil ich habe mir mal seine Vita angeguckt. Ich finde es lustig, ne? Also ja, eigentlich nur diesen Film. Mhm. Und dann hat er in zwei Filmen einen Hippie gespielt, also wo die Rolle auch wirklich nur Hippie heißt, in dem einen sogar Naked Hippie.
Voll Typecast, ne? Wir so variieren geil. Jetzt mal den Hippie aus dem letzten Film. Du bist jetzt der Naked Hippie in dem nächsten.
Ja, und hier ist er eben Philipp Vermeer.
Ja. So, mit dem Naked Hippie hat er seine Karriere begraben. Mhm. Wenn da mal nicht Michael Bay hinter, Michael Bay sag ich schon, wenn da mal nicht hier, wie heißt er? Weinstein hintersteckt.
Ach so. Nee, aber ich fand den sehr charismatisch.
Nee, das war für mich so, also ich habe dann immer die Vergleiche vor Augen gehabt, dachte so, okay, alles klar, das ist so derjenige, wenn du Terence Hill und Franco Nero nicht bekommst und 30 andere, die mir da einfallen würden, wahrscheinlich auch Thomas Millian und so, dann kommt er halt ins Spiel.
Ja, aber das, der nicht. Hat doch seine Sache nicht schlecht gemacht. Und wie fandst du jetzt so, wirklich? Und die Saxon-Truppe als Antagonisten?
Naja, Horst Frank ist natürlich schon ein Highlight, so, weißt du, ist natürlich ein großer deutscher Schauspieler, aber auch hier ein bisschen sehr theatralisch, also so. Stört mich manchmal nicht.
Aber doch auch voll klassisch, Alter.
Fandst du ja, mit diesem Schal und so.
Nee, das war der Bruder.
Ach, das war der Bruder, ja, stimmt. Ja, stimmt, das war der Bruder. Den fand ich drüber.
Aber, Alter, das ist auch so ein klassisches Ding aus so Spaghetti-Western oder wahrscheinlich sogar, naja, doch schon überwiegend Spaghetti-Western, dass du gerne auch mal eben so den einen oder anderen Antagonisten hast, der dann so sehr affektiert daherkommt.
Ja. Aber es sind halt nicht alles Kinskis, und, weißt du, sondern das hat.
Ja, aber das geht natürlich voll in die Richtung. Mhm. Und natürlich, das ist von allem so ein bisschen die B-Variante. Mhm. Aber der kommt doch trotzdem auch insgesamt ein bisschen dreckig daher und so. Das Einzige, wo ich eben mit mir gehadert habe, warum ich mir hätte einbilden können, dass du das nicht gut findest oder nicht gut genug, ist, dass es eben dann natürlich lange nicht so blutig ist, jetzt wie jetzt bei Peckinpah und Co.
Ja, das kommt noch dazu, ja.
Dass das natürlich ein Faktor ist, dass so ein bisschen die Gewalt so ein bisschen, jetzt nicht kindgerecht sagen, aber es ist halt, ne.
Die ist schon nicht auf Vollgas, ja.
Schießen halt aus der Entfernung und dann fällt jemand um und so.
Beste Beschreibung.
Naja, weil jetzt hier nicht auf die Gewalt draufgehalten wird, das meine ich.
Ja, ja, das
halt
stimmt
so,
schon,
ne?
Ja, klar.
Also wir
da
haben
bin ich natürlich ein großer Fan von, weißt
kein
du.
Kein Gore-Faktor, der hier mit reinspielt. Das habe ich mir noch irgendwie eingerechnet, dass das unter Umständen ein Faktor ist. Aber Alter, du hast doch hier auf jeden Fall coole Fressen und auch ansatzweise coole Figuren.
Ich fand den langweilig. Ich kann mir nicht helfen. So. Ich fand, weiß nicht, wenn hier eine Schießerei war, hat mich das nicht hinterm Ofen hervorgelockt. Ich fand hier irgendwie nichts. Ich fand das irgendwie öde. Selbst fürs Western-Genre und selbst fürs Spaghetti-Western-Genre fand ich den irgendwie.
Also jetzt mal gerade diese erste Situation, wo er da reinkommt und sich umguckt und das, du hast wieder ganz klassisch auch die Einstellung, wo du wieder so ganz nah auf den Augen nur bist und so weiter.
Das fand ich noch
das
ganz interessant.
Das ist nicht spannend, Alter.
Doch, das fand ich noch interessant.
Du wartest doch förmlich drauf, wie jetzt diese Situation ausbricht.
Ja, ja, das fand ich noch interessant, die erste Einstellung, aber dann irgendwann und so haben ich die Figuren
Situationen
komplett verloren.
Solche Situationen gibt's doch immer wieder, Alter.
Weiß nicht. Für mich war wirklich das Highlight so das Charisma von Clayton, von Lee Van Cleef, so.
Und ich meine, das ist ja auch drüber, Digga, der fängt eine Kugel mit seinen Zähnen, ey.
Ja.
Also, ich meine,
wer weiß.
Lässiger wird's ja nicht mehr.
Hast du schon mal probiert? Vielleicht hat die aber die Skills.
Deswegen, ich fand ihn als Figur schon sehr cool.
Ja, habe ich ja gesagt.
Also
den würde ich ja vorher als Figur.
Lässiger Typ,
aber
und ich finde, das funktioniert auch mit den Gegenspielern.
Der hat schon einen besseren Film mitgespielt. Hier war's, das war für mich kein Highlight.
Ich fand sogar, wie das Flashback visuell ziemlich geil. Mhm. Fand ich geil gemacht mit dem Nebel und den Schatten und so. Voll gut. So ein bisschen, da so hat er plötzlich so ein bisschen Noir-Anleihen mit diesem Flashback, aber ansonsten, der macht doch alles richtig, Alter. The story is already too
complicated and boring. Da war ich.
Okay. Complicated.
Complicated and boring.
Gibt's doch nicht.
Nee.
Jetzt verschmäht der Gässchen einen brauchbaren Western, Alter. Was
ja,
ist
sorry,
denn
muss
los,
ich
ey?
Muss ich mal, auch ich als großer Western-Fan mit großem Herz für dieses Genre, muss hier mal sagen, den fand ich nicht toll.
Also, ich bin schockiert.
Es tut mir leid, also. Das mit dem Blut fiel mir tatsächlich nicht bewusst auf. Vielleicht war das so unterbewusst, dass ich dachte, okay, vielleicht hat er mich deswegen noch weniger hinterm Ofen hervorgelockt, kann natürlich auch sein.
Die Mucke ist doch auch geil. Also auch hier wieder, man hat stellenweise das Gefühl, okay, ja, Morricone konnte nicht. Aber,
das ist es eben.
Aber trotzdem ist das doch geil, Alter,
das
weil das fühlt
so
sich doch an wie so ein bisschen eben die Videotheken oder low-budgetierte Variante von einem richtig großen Western.
Eben, das ist die Reste.
Aber das hat
von
doch
allen,
dadurch irgendwie so ein bisschen
finde.
Was Dreckiges auch, das ist doch geil.
Ja, ich habe ja auch schon dreckige Spaghetti-Western gesehen, die ich halt gut fand, aber der gehört halt nicht dazu. Hier war es irgendwie so die Restaurant, wo ich gesagt habe, okay, das ist nicht mal gut.
Ja, also ich finde, man merkt der Regie an, dass der bei sehr großen Western dabei war und die live miterlebt hat und so, weil das schon, also ich finde, hier wird der ein oder andere Spannungsmoment kreiert und eben auch wie da mit den Einstellungen hantiert wird, ist so wahnsinnig klassisch, Alter.
Cool. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass ich das auch so sehe, weil natürlich tat mir das leid, dass ich mit dem nicht so viel anfangen konnte, aber es freut mich, dass du damit zumindest mehr anfangen konntest, insofern ist doch fein.
Ja, schade, weil der ist ja auch nicht lang, Alter. Stunde nee. 38.
Ja, daran lag es nicht.
Hm.
Aber trotzdem war irgendwie nicht so meins.
Okay.
Ist ganz selten, dass ich mein Western nicht so doll fand, aber das ist einer davon. Hatten wir schon eine Weile nicht.
Hm.
Dennis hat es mal wieder geschafft.
Ich finde Kangaroo
Jack
so,
und ein durchschnittlicher Spaghetti-Western in einer Woche, Alter. Danke dafür.
Bist du auch ein Hater, ist ja unglaublich. Ja, aber vielleicht ist das jetzt wieder soweit. Es ist wieder ein dunkles Zeitalter angebrochen bei dir.
Vielleicht, ja. Der altersmilde Guest ist vorbei. Die war nur eine Phase.
Gute Filme verschmäht.
Aber es ist schön, dass Dennis mal in meine Haut schlüpfen durfte und selbst gesehen hat, was für ein Eierfilm er da reingeschmissen hat mit diesem Kangaroo Jack. So, hast du schon gehört?
Nee.
Ja, das fand ich auf jeden Fall auch ganz sympathisch. Dass er so im Nachhinein dachte, okay, vielleicht war ich doch gemein.
Mit all diesen Filmen.
Ja.
Ja, das ist sowieso, das ist wie immer, ne? Man müsste den Leuten, die hier Filme auftragen, auch eben, man müsste den Spieß mal umdrehen.
Mhm.
Mal gucken, was das hier für ein Aufwand ist.
Also Dennis hat das bewusst jeden Monat gemacht als Losfilm. Das war ja eine ganze Serie.
Ja.
Wenn das jetzt so vereinzelt, weißt du, so, wenn jetzt Zero Famous uns diesen Bibi und Tina-Film, aber der nächsten Monat kommt dann Wall-E, so, weißt du, wo ich dann denke, ja gut, er macht es nicht konstant so, um uns jetzt zu verarschen oder weißt du, um jetzt irgendwie ständig eine interessante Rezension zu hören, aber die, wo man weiß, die Filme sind beschissen. Sondern wenn, dann ist es nur vereinzelt. Ich kenne, glaube ich, keinen, der da dauerhaft irgendwie nur so Scheiße reinwirft, weil er das lustig findet. Das wäre komisch.
Ja gut, aber jetzt mit diesem hier hat er uns ja wahrscheinlich was Gutes tun wollen.
Ja, wobei er den, glaube ich, noch nicht gesichtet, also zumindest hat er nicht gelockt, glaube ich.
Ach so.
Also es ist, glaube ich, wieder einer von denen, den er irgendwo aufgeschnappt hat und wo er uns vorgeschickt hat.
Okay.
Hat er ja öfter gemacht in letzter Zeit und er selber kennt den nicht. Kannst du uns ja mitteilen, ob du ihn inzwischen gesehen hast oder ob du mitgeguckt hast oder was da der Plan ist oder wenn du ihn gesehen hast, dann gerne auch Feedback von dir. Ich eher verhalten unterwegs, aber offensichtlich kann man über diesen Film diskutieren.
Ja.
Ansonsten Raff oder so oder irgendjemand, der den vielleicht auch gesehen hat, gerne mal eure Meinung hier.
Hast du mal geguckt kundtun. In deiner Letterboxd-Bubble, was?
Der ist tatsächlich
nicht oft gelockt worden.
Nee, der ist überhaupt nicht oft gelockt worden, weil und wie heißt der Grande Duello?
Il Grande Duello, ja, ist einer von der Obscure-Liste wahrscheinlich. Na, so weit geht's wahrscheinlich nicht, aber der ist.
Nee, aber 4.900 Leute gesehen ist nicht viel und den haben 6 von den Leuten, mit denen ich connected bin, auf der Watchliste und niemand hat ihn gesehen.
Alter. Ach so.
Ja.
Mhm.
Das ist schon krass. Das ist schon sehr ungewöhnlich, weil irgendjemand hat immer irgendwelche Filme gesehen, die ich hier gucke. Aber der hier ist vor allem. Ach doch, okay, da ist er. Ich dachte, Dennis wäre keiner von denen, die auf der Watchliste, aber doch, ja, Dennis ist einer von den 6, die ihn auf der Watchliste haben.
Okay, immerhin.
Neben Marvin. Ja. Marvin und Dennis haben die gleiche Watchliste. Gut.
Alright.
So viel dazu. Nennen wir Punkte, oder?
Ja. 6,4 auf IMDb. Es gibt keinen Metascore. Mhm. Und Letterboxd 3,3.
Na, siehst du, 3,3 ist jetzt auch nicht die Welt.
Oh ja, und Letterboxd hat ja immer recht.
Oft. Diesmal zumindest.
Ja, genau. Wir haben es gerade von einer Burn After Reading. Letterboxd 3,6, Alter.
3,6 geht ja wiederum.
Das wird doch diesem Film nicht schwach. Gerecht, Alter.
Nee, 3,6 ist schon ein bisschen.
Also alles unter 4 für Burn After Reading ist doch eine Frechheit.
Ja, auf der anderen Seite so 4,1, das sind ja dann schon so die hier Konformister und so Bewertungen.
Ja, also weil es
ja
natürlich...
Das sind ja schon die Extremklassiker.
Ja, aber weil es halt auch immer irgendein Arschloch gibt, der sagt, nee, Stanley Kubrick hat nur Rotz gemacht und es gibt einen Punkt dafür. Was denn? Ist doch so. Sonst kriegst du doch nicht so einen Durchschnitt. Sonst müsste ja irgendwie jeder Kubrick-Film eine volle Punktzahl haben.
Ja, höher als, was sagt denn? Höher als 4,4, 4,5 geht sowieso nicht, oder?
Nee, genau. Ja. Weil halt immer irgendein Spezialist dabei ist. Ja, und deswegen, also 3,6 für Burn After Reading finde ich schon dünn, aber gut, 3,3, ja, haut in die ähnliche Kerbe. Wo bist du gelandet?
5.
Oh, fuck, wirklich?
Ja.
Alter.
Aber wie du an dieser Stelle immer so schön sagen würdest, ich halte mich tatsächlich für versöhnlich für die 5, weil ich habe mich ziemlich gelangweilt auf jeden Fall. Und mir kam die halt, wie du immer so schön sagst, auch wenn er so kurz war, mir kam er nicht kurz vor.
Spannend, den mal in einer anderen Sprache zu gucken, ob das... unter Umständen was mit der Synchro zu tun hat.
Ja, ich gucke mir jetzt noch in 3 anderen Sprachen an. Guck mir nochmal diesen langweiligen Film an, in verschiedenen
Versionen. Es wäre interessant zu wissen, ob es daran liegt, Alter. Das heißt doch jetzt nicht, dass du losziehen musst und den nochmal in anderen Sprachen gucken.
Na doch, wir rezensieren doch jetzt mehrfach Filme. So.
Ja, ja, kannst du ja gerne machen. Aber
den Film in anderen Sprachen.
5 finde ich schon hart für den Film, Alter. Das ist ja wirklich... Aber gut, ja, wenn ich hätte es gerne
anders gehabt. Ja, ich hätte es gerne anders gehabt, aber it is what it is.
Ja, trotzdem.
Du?
Auf jeden Fall mal wieder ein Zeitpunkt zu protestieren. Ich bin bei 7,5.
Wir hatten ja mal Protestklanghölzer.
Ja, ja, lange ist her.
7,5 von Lee. Gut, geschmeidige 2,5 Punkte hier.
Ja.
Nicht das erste Mal, ja, dass gut, wir eine Diskrepanz haben bei einem Film von Dennis.
Ja, also das konnte ja niemand ahnen. Deswegen habe ich jetzt hier 3 Punkte daneben gehauen. Das war natürlich der Genickbruch für alles, was ich mir davor wieder mal schön aufgebaut hatte.
Kenn ich. Und? Gibt's so. Ergebnis Kosmetik?
Ja, du bist jetzt bei 3 insgesamt. Und die habe ich, wie gesagt, schon mit dem letzten Tipp. Deswegen geht der Punkt an dich.
Ich kann's noch. Da brennt noch Feuer in mir.
Du kannst das, weil du einen guten Film völlig daneben bewertest, Alter. So kannst du das. Ja. Das wirklich, ich kann's noch, sagt er. Ohne rot zu werden, wohlgemerkt.
Ich hab's noch drauf hier.
Ja, ja. So, 4,5 für mich, 3 für dich. Das
jetzt mein großes Ziel
so,
ist jetzt,
so gönne ich dir den nicht, Alter.
Mein großes Ziel ist die 4-3 jetzt. Jetzt will ich die 4-3 haben.
Ja?
Okay. Ich kann nicht mehr gewinnen, aber die 4-3 will ich machen. Dave, Alter, hol alles raus. Hat Dave gewonnen?
Guck diesen Western. There must be something seriously the matter with me, because honestly, I haven't noticed the least bit of
stimulation. genau das war's, ja.
Da ist eine Menge the matter with you. Nee, ich werde doch jetzt nicht spoilern, wie die Episode ausgeht, die ihr in 2 Wochen hört.
Ja, stimmt auch wieder, ja, ist gemein. Aber die müssen auch keine Punkte mehr erraten. Das ist doch nur für mich, ob ich weiß, ob es ein 4-2 wird oder ein 4-3.
Das verrate ich dir, wenn die Mikros aus sind.
Ah, wenn die Mikros aus sind.
Weil du hättest die Episode auch schon hören können, so ist es nicht.
Dann flüsterst du.
Genau.
Ich habe sie ja gehört zu großen Teilen, aber halt noch nicht die Auflösung. Mhm. Also ich bin irgendwo ab der Hälfte.
Okay.
Wir müssen auch ein bisschen, keine Ahnung, ich höre die dann vor, die als nächstes gesendet werden, damit wir da wissen, dass da keine Klopause aus Versehen drin ist. Und mhm. die, wo wir noch 3 Wochen Zeit haben, die schiebe ich natürlich eher weiter nach hinten.
Ja, gut so.
Ja, freut euch darauf. Und am Freitag gibt es wieder eine Bewegtbild-Bastard-Episode.
Ja, da, also dadurch, dass die auch kreuz und quer aufnehmen, könnte ich jetzt auch nicht anteasern, was da passiert. Aber sie haben ein paar echt coole Themen. So, also eins ist dein absolutes Horrorthema.
Ja, und das andere ist wiederum ein richtig geiles Thema. Ja.
Und deswegen, da kommt einiges auf euch zu.
Und man muss den Jungs lassen, die haben mir ab und zu mal auch wirklich Lust gemacht, mir irgendwas aus einer bestimmten Ecke anzugucken. Ob das jetzt dieses Blaxploitation-Ding war, wo ich gesagt habe, eigentlich Bock mal so einen Blaxploitation-Film zu gucken oder den einen oder anderen Film, wo ich gesagt habe, den will ich auch sehen. Also, die schaffen das schon, da Laune zu machen auf bestimmte Sachen.
Na, und wenn sie das schaffen, also wenn sie es schaffen, Guests davon zu überzeugen, dass sie sich einen Film angucken möchte.
Bei den Mockbusters haben sie nicht geschafft, muss ich zugeben. Ich wollte jetzt nicht König der Löwen Zeichentrick nachgemachten Film irgendwie für ein Budget von $500 gucken, aber bei vielen anderen Episoden haben sie es schon
hingekriegt. Also das Thema, das ist auch das, was ich am wenigsten nachvollziehen kann. Das ist ja irgendwie so, als würdest du über Bootleg-CDs irgendwie Rezensionen schreiben oder so.
Wie committed Erik da dieses Steven Seagal-Special angegangen ist und einfach ein Stern nach anderthalb Sternen Bewertung irgendwie bei Letterboxd da geloggt hat, Alter.
Echt hart.
Der hat's durchgezogen.
Naja, Mann. Richtig krass.
Nicht schlecht, Alter.
Ja, das könnt ihr bei den Bastarden hören. Die gibt's hier jeden zweiten Freitag.
Definitiv. Uns jeden Dienstag und dann im Wechsel natürlich mit den Bastarden auch jeden zweiten Freitag für euch.
Frei zugänglich. Für Leute, die uns finanziell unterstützen, gibt es uns auch sonntags.
Ja, bitte bei Patreon und Steady mal reinschauen. Würde uns sehr freuen, wenn ihr da mal die Banausen supportet, wenn euch das gefällt, was wir hier machen.
Ja, macht das. Unbedingt.
Sehr, sehr gerne. So viel zum Werbeteil. Mhm. Und dann können wir das Publikum entlassen, oder?
Ja, klar. Ich habe nichts mehr.
Hat Spaß gemacht.
Wie immer.
Und genau, wir hören uns dann nächste Episode. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß.
Dann sind wir raus.
Ich bin raus.
Peace.
Die auch.
Bewegt Bild Banausen.